Willkommen zurück. Erstmal kurz wieder, ihr könnt uns, wenn ihr Fragen, Wünsche, Memes, Anmerkungen habt, könnt ihr uns diese gerne auf Mastodon zukommen lassen, indem ihr mit dem Hashtag Chance23 dort trötet. Ihr könnt ebenfalls im Saal Chance23 auf irc.hackint.org mit uns reden und wir werden eure Fragen dort aufnehmen. Ihr könnt ins Jitsi, in das Aquarium und könnt dort eine Art Public Viewing haben. Der Link dafür findet ihr im Infobeamer sowie auf unserer Webseite firechance.org. Wir streamen auf YouTube, Twitch und streaming.media.ccc.de, in allen Fällen unter dem Namen Firechance. YouTube und Twitch haben dabei ebenfalls einen Live-Chat für Fragen. Wenn ihr dort Fragen stellt, dann werden wir diese sehen und beantworten. Ich habe jetzt bei mir Wawuschel. Wawuschel ist 41 Jahre alt und ist eine Crazy Cat Lady. Es gibt kein Talk von ihr ohne Cat Content. Sie ist Jurastudentin an der Fernuni Hagen. Sie ist diagnostiziert mit Borderline, ADHS, einer generalisierten Angst- und Panikstörung sowie einer PTBS. Ihre bisherigen Talks waren über Borderline, Katzen, Produkttests, Freizeitparks und Metatalks über das Halten von Talks. Heute geht es aber um ein sehr ernstes Thema. Es geht gemeinsam gegen Cybermobbing. Cybermobbing kann uns alle treffen. Es ist wichtig, darauf vorbereitet zu sein, ehe ihr mittendrin steckt, ob als Opfer, Bystander oder Upstander. Dabei wird euch dieser Talk helfen.
Hallo, mein Name ist Tanja Wawuschel. Willkommen bei meinem Talk gemeinsam gegen Cybermobbing. Ganz, ganz wichtig. Achtung, Trigger. Dieser Talk dreht sich um Cybermobbing und dessen psychische Folgen und Auswirkungen. Die Inhalte können triggern. Deshalb bitte jetzt abschalten, also wirklich jetzt, wenn du gerade sehr sensibel auf Trigger reagierst, psychisch angeschlagen bist oder sowas, dann ist dieser Talk jetzt nicht der richtige Talk für dich. Also wirklich, es geht hier um konkrete Trigger. Cybermobbing, Cyberstalking, Suizidalität, psychische Störung, emotionale Gewalt. Bitte, wenn du gerade nicht psychisch stabil bist, schalte jetzt ab. Eine Special Content Note habe ich auch noch. Dieser Talk enthält Juristisches aus Strafrecht, Zivilrecht, öffentlichem Recht, also Grundgesetz. Das wird zu Facepalm und Headdesk führen. Mein Testpublikum für die Folien hatte da auch schon Facepalm und Headdesk, also you have been warned. Jetzt noch ein Disclaimer. Dieser Talk dreht sich um meine persönlichen Erfahrungen, was ich als hilfreich erlebt habe und erlebe immer noch. Ich erlebe keinen wissenschaftlichen Anspruch, sondern es ist von mir persönlich für euch. Meine Folien sind typisch wawuschelig, also und, sodass ich damit zurechtkomme, auch noch so eine Warnung. So, erstmal eine Vorstellung, wie mich die TäterInnen sehen. Hallo, ich bin Tanja Wawuschel. Ich bin die Frau aus Missouri. Eine gefährliche Naturgewalt. Falls ihr es nicht gemerkt habt, diese Folie ist zynisch. Wobei ich sagen muss, eine gefährliche Naturgewalt stimmt vielleicht irgendwie. In meinen Borderline-Talks habe ich gesagt, Borderliners sind wie Vulkane. Wir sind ständig bedroht von einem Ausbruch, den wir selbst nicht vorhersehen, geschweige denn dann wirklich kontrollieren und im Zaum halten können. Insofern sind Borderliner, und ich habe ja auch Borderliner, wie Naturgewalten. Allerdings gilt das nicht mehr, sobald wir in Psychotherapie sind und wirklich gut behandelt werden. Und das ist bei mir ja der Fall. Aber trotzdem, der Danke, die natürlich gefährliche Naturgewalt, den nehme ich gerne. Aber wer bin ich denn nun wirklich? Also ich halte ja gerade einen Talk zum Thema Psyche und habe auch den Hashtag PsycheWawuschel auf Mastodon, weil ich mich immer wieder mit diesem Thema Psyche beschäftige. Dann, ich habe 6 Katzen. Ich bin die Frau mit den 6 Katzen. Das könnt ihr folgen unter dem Hashtag Catwuschel. Ich poste täglich den Sonnenuntergang, weil mir das für meine Psyche, ich gemerkt habe, ich brauche das täglich eine Aufgabe und täglicher Sonnenuntergang. Wenn ich unterwegs bin, poste ich unter dem Hashtag Babuschelchen Fotos, weil damit ich Begleitung habe, was eben auch mir meiner Psyche hilft, mich zu fokussieren. Also der Körper auf Ausflüge, auf Urlaub kommen, echt zum Arzt, genau. Dann, ich habe im April dieses Jahres angefangen zu studieren an der Fernuni. Das ist mit meinen 41 Jahren. Ich sage, jetzt möchte ich endlich Jura studieren. Das könnte ich verfolgen und da war Wuschel studiert. Und ich poste jeden Tag einen Grund, warum ich meinen Mann liebe nach 19 Jahren Ehe bzw. 23 Jahren Beziehung. Und ich, manchmal bin ich vielleicht auch so wie die Dame auf dem Foto. Die ist übrigens aus Lego. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Das war ein sehr wichtiges Thema für mich auch dieses Jahr. Insgesamt kann ich zusammenfassen, wie mein aktuellstes Tattoo: Complete and Utter Chaos. So. So. Ich bin seit 2021, vielleicht auch schon länger, bin aber nicht so laut, am Opfer von Cybermobbing. Ich möchte euch mitnehmen in meine Geschichte, was ich seit 2021 erlebt habe und erlebe, wie es dazu gekommen ist und was mir hilft, noch zu leben, obwohl mich die TäterInnen in den Suizid treiben wollen. Warum wollen TäterInnen das Opfer zu Suizid treiben? Es gibt nichts, was besser zu Schweigen führt als Suizid. Das muss man ganz klar und hart so sagen. Warum ist es denn eigentlich wichtig, dass Opfer reden? Wir Opfer sollten reden, damit wir selbst sind. Ich bin nicht allein. Menschen glauben mir, Menschen fühlen meine Geschichte. Dieses Glauben, dieses mir wird meine Geschichte geglaubt, das ist unfassbar wichtig. Ich erlebe auch gerade im privaten Bereich bei Freunden und Familie was mit, wo den Kindern nicht geglaubt wird. Und das ist wirklich schlimm für die Psyche. Die eigene Wahrnehmung des Opfers glauben. Ihr könnt die Fakten hinterfragen, aber sagt niemals dem Opfer, ich glaube dir nicht. Weil die Wahrnehmung des Opfers ist immer die subjektive Wahrheit des Opfers. So. Andere Opfer sehen, wenn ein Opfer spricht, ich bin nicht allein. Andere sind in der gleichen oder der ähnlichen Situation. Ich kann mich mit anderen austauschen. Ich bekomme Hilfe von anderen. Es gibt auch, vielleicht wenn andere weiter sind, einen Ausweg aus dieser Geschichte. Das ist bei jeder Art Missbrauch wichtig, dass es den Austausch zwischen Opfern gibt. Warum wollen denn TäterInnen eigentlich das Opfer schweigen? Schweigen gibt TäterInnen Macht. Und TäterInnen wollen die Macht behalten. Ich kriege mein Opfer weiterhin mit meinem Verhalten zum Schweigen. Manchmal wollen TäterInnen auch schlicht und ergreifend verhindern, dass Opfer reden. Das Opfer kleinhalten, das Opfer mobben, erpressen, nötigen, bedrohen, damit das Opfer nicht redet. Warum nicht? Weil Opfer TäterInnen schaden können. Da kommen wir später noch dazu. Aber behalte das bitte schon mal im Hinterkopf. Opfer können TäterInnen schaden. Aus dem Schweigen ist der beste Komplize von Missbrauch jeder Art. Opfer, die schweigen, können wieder zum Schweigen gebracht werden und die TäterInnen können einfach weitermachen. Darum ist es wichtig, als Opfer zu reden, mit Opfern zu reden und TäterInnen die Macht zu nehmen. Redet, redet mit Opfern und redet als Opfer, so wie ich das gerade mache. Gemeinsam gegen Cybermobbing. Cybermobbing tötet. Es tötet vielleicht nicht den Menschen, aber es tötet sehr, sehr viel in der Psyche des Menschen und Bullying auch. Also Mobbing im Real Life auch. Kommen wir konkret zu meiner Geschichte. Cybermobbing, Cyberstalking und mehr, was ich euch auch gleich erzählen werde, was bei mir tatsächlich bis ins Real Life sich auswirkt und ausgewirkt hat. Heute möchte ich besonders einen Fokus auf Hasskommentare legen. Ich zeige euch gleich Hasskommentare. Ich kriege es bis heute nicht hin, die vorzulesen. Deshalb bitte ich euch darum, dass ihr sie selbst lest. Alles, das ist ein Auszug an Hasskommentaren, mit denen ich überflutet wurde. Was ist denn typisch für Hasskommentare? Sie sind unsachlich und ad hominem. Das ist ja bei allen diesen Kommentaren, die ich euch hier habe. Wo ist denn das sachliche Auseinandersetzung? Das ist alles unsachlich ad hominem. Was ist noch typisch für Hasskommentare? Sie sind gerichtet auf Schwächen der Opfer, nutzen diese Schwächen der Opfer bewusst aus oder Skills der Opfer werden bewusst ins Negative verdreht. Bei mir war das, dass ich so giftig bin wie meine Haarfarbe. Es wurde auch sehr oft Bezug auf meine Haarfarbe giftgrün genommen, beispielsweise wenn ich beschrieben wurde. Welche Farbe hat Gift in Comics oder sowas? Zum Hintergrund meiner Haarfarbe. Ich habe seit 2018 giftgrüne Haare und die haben auch einen Grund. Ich wollte es einfach ausprobieren. Ich fand neonlicht leuchtende Haare sehr witzig und habe dann gemerkt, ich bin hier gerade unterwegs in einem Freizeitpark und die Leute sprechen: Guck mal, die Frau hat grüne Haare, die Frau hat giftgrüne Haare. Das hat für meine Psyche sehr, sehr viel bewirkt. Denn meine Haarfarbe ist für mich mittlerweile ein Skill. Ich habe Borderline-Tendenz zu Paranoia, Essstörung, noch sehr viele andere psychische Probleme, jetzt eben auch durch das Mobbing. Meine Paranoia redet mir immer ein, dass Menschen nur über die Fette reden, nur über meine Figur und überhaupt gar nicht meinen Charakter sehen. Jetzt bekomme ich mit, dass die drüber sprechen. Die Frau mit den giftgrünen Haaren. Wawuschel? Tanja Wawuschel mit den giftgrünen Haaren. Das hilft mir unfassbar, dass sich meine Psyche stabilisiert hat. Und deshalb benutzen die TäterInnen das gegen mich, indem sie über meine giftgrünen Haare sprechen. Wahrscheinlich fragt ihr euch jetzt, woher die TäterInnen den Hintergrund meiner giftgrünen Haare kennen. Spoilers! Zurück zu Hasskommentaren. Typisch für Hasskommentare sind auch Beleidigung, Verleumdung und üble Nachrede. Was habt ihr hier? Beleidigung, Verleumdung, üble Nachrede. Jetzt kommen wir zum ersten Quatschkurs Jura in diesem Talk. Ehrverletzungsdelikte. Was sind denn Ehrverletzungsdelikte? Die wichtigsten sind 158 StGB Beleidigung, 186 StGB üble Nachrede und 187 StGB Verleumdung. Eigentlich müsste ich sagen, Paragraph 185 StGB Beleidigung, aber im Jurastudium wird das gerne mal weggelassen. Teilweise werden sogar weggelassen, wenn logisch ist, aus welchem Gesetzbuch es kommt oder so. Aber deshalb bitte nicht übel nehmen, wenn ich den Paragraphen weglasse. Ihr seht ihn ja auch immer auf den Folien. So. Was ist denn eine Beleidigung? Eine Beleidigung ist definiert als die Kundgabe eigener Missachtung oder Nichtachtung. So hat es der BGH schon 1951 gesagt. Das klingt furchtbar kompliziert. Beleidigung ist die Kundgabe eigener Missachtung oder Nichtachtung. Nee, machen wir es mal salopper. Eine Beleidigung ist ein Angriff gegen die persönliche Ehre eines Menschen. Da könnt ihr euch vermutlich schon mehr drunter vorstellen. Blöderweise ist das salopp, verständlich und deutlich verkürzt. Genau. Aber die Kundgabe, haben wir jetzt gemerkt, Beleidigung ist die Kundgabe. Kundgabe ist eine ehrverletzende Äußerung über eine Person. Eine Äußerung erfordert, dass es ausgesprochen oder getätigt wird und vernommen wird, also den Zugang. Wenn es jemand hört, ist es ja. Genau. Es gibt schon mal zwei Varianten, und zwar beleidigende Werturteile gegenüber der Person direkt oder gegenüber Dritten über diese Person. Beleidigende Werturteile. Was sind denn mögliche Wege der Kundgabe? Mündlich. Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch, ist, glaube ich, das, was ihr alle kennt, was nicht strafbar war aus anderen Gründen. Fragt mich gerne danach. Bei Cybermobbing ist es oft schriftlich. durch Posts, in PN, in Mails. Bildhaft kann es auch sein, durch GIFs, Karikaturen, Bilder. Ratet, was gerne bei mir, wenn man bei mir spricht, für GIFs benutzt werden. Im Real Life kommt es auch zu täglichen Beleidigungen, Anspucken, Ohrfeigen, Beleidigungen durch Gesten, der klassische Mittelfinger. So, jetzt ist, warum scheitern Strafverfahren wegen Hass und Hetze? Ein Grund ist die schwierige Abgrenzung zwischen Meinungsfreiheit, Artikel 5, Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz sagt, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Versus eine Beleidigung der persönlichen Ehre. Wann ist es noch unter der Meinungsfreiheit gedeckt und wann ist es eine Beleidigung? Das ist eine Frage, die heiß diskutiert wird. Zuletzt hat das Bundesverfassungsgericht 2020 entschieden, was die Abgrenzungskriterien sind. Ich stelle euch die Urteile nachher ein. Lest sie bitte auf meinem Mastodon-Account nach. Danke. So. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit der Kundgabe. Eine unwahre, beleidigende Tatsachenbehauptung gegenüber der betroffenen Person selbst über eben diese Person. Jetzt stellt sich euch die Frage, was ist der Unterschied zwischen einer Tatsachenbehauptung und einem Werturteil? Das schauen wir uns jetzt an. Eine Tatsachenbehauptung. Eine Tatsache ist ein Vorgang der Gegenwart oder Vergangenheit, der dem objektiven Beweis zugänglich und sofort nachprüfbar ist. Eine Tatsachenbehauptung ist also, es regnet gerade. Und zwar, es regnet gerade an dem Ort, an dem ich mich befinde. Oder es hat am 24. Dezember 2020 geregnet, an dem Ort, an dem ich mich hier befinde. Das ist nachprüfbar in den Wetterdaten. Zukünftige Ereignisse sind nicht dem Beweis zugänglich. Sie sind also keine Tatsachenbehauptung. Wenn ich sage, es wird in 3 Tagen schneien, ist es nicht dem Beweis zugänglich. Ich habe keine Tatis. Werturteile sind Äußerungen, die durch Elemente der subjektiven Stellungnahme, also ich persönlich sage, des Dafürhaltens oder Meinens geprägt sind. Sie sind daher niemals wahr oder unwahr, sondern entsprechen der persönlichen Überzeugung. Und je nachdem, was meine persönliche Überzeugung ist, sind Werturteile für mich persönlich subjektiv wahr oder unwahr. Tatsachenbehauptungen haben wir eigentlich eher bei 186 und 187 StBG, also über Nachrede und Verleumdung, und Werturteile bei 185 StGB, Beleidigung. Das ist einfach nur, dass ihr das einmal gehört habt. Wichtig ist, bei Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen Tatsachenbehauptungen und Werturteile ist auf den Schwerpunkt der Aussage und den Gesamtzusammenhang abzustellen und anhand dessen zu beurteilen. Das macht es also nochmal komplizierter. So, jetzt habe ich hier eine Aufgabe für euch. Dann wollen wir uns das KTR-Verletzungsdelikte angucken. Da müssen wir uns mal klar machen, was ist der Unterschied zwischen übler Nachrede 186 StGB und Verleumdung 187 StGB. Erstmal fangen wir mal mit dem Wortlaut. Vielleicht fällt es euch direkt schon selber auf. 186 StGB. Wer in Beziehung auf einen anderen eine Tatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen geeignet ist, wird, wenn nicht diese Tatsache erweislich wahr ist. 187 StGB Verleumdung heißt, wer wider besseres Wissen in Beziehung auf einen anderen eine unwahre Tatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen oder dessen Kredit zu gefährden geeignet ist. Was ist der Unterschied? Lest es euch doch bitte nochmal durch. Und vielleicht hat jemand eine Idee, was der Unterschied zwischen übler Nachrede und Verleumdung ist. Ich habe euch das jetzt gelb markiert. 186 StGB, wenn nicht diese Tatsache erweislich wahr ist. Und bei 187 StGB, also der Verleumdung, heißt es, wer wider besseren Wissens eine unwahre Tatsache behauptet oder verbreitet. Verleumdungen sind also nachweisliche Lügen, was den TäterInnen auch bewusst ist. Bei übler Nachrede ist das Gegenteil der Behauptung nicht mit absoluter Sicherheit beweisbar. Also Verleumdung, klare Lügen, die nachweisbar sind und TäterInnen wissen das auch. Und üble Nachrede, das Gegenteil der Behauptung ist nicht mit absoluter Sicherheit beweisbar. Jetzt die nächste Frage. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Strafanzeigen und Strafanträgen? Das ist wichtig, weil Strafanträge sind bei Ehrverletzungsdelikten benötigt. Offizialdelikte ist zum Beispiel Mord. So, einen Strafantrag brauchen wir bei sogenannten Antragsdelikten. Die gibt es absolut relativ, aber das ist uns gerade eben auch relativ. Strafanträge sind nach § 77 StGB und Strafanzeige nach 158.1 StPO. Strafanträge können nur durch das Opfer selbst oder dessen gesetzliche Vertreter erstattet werden. Wer Opfer ist, ergibt sich aus dem konkreten Paragraphen. Die Verfolgung unterliegt genauen Regelungen. Die Strafanzeige wiederum, da reicht es, der Polizei oder der Staatsanwaltschaft mitzuteilen, ich habe etwas erlebt, was passiert ist, ich habe einen Mord beobachtet. Und dann ist in der Regel so, dass die Staatsanwaltschaft die Behörden ermitteln müssen. Die Strafanzeige reicht. Eine Strafanzeige gibt es keine Form und keine Frist. Das heißt, da könnte auch mündlich hingehen. Der Strafantrag unterliegt sehr klaren Regelungen zu Form und Frist. Er muss schriftlich erfolgen bei Staatsanwaltschaft, Polizei oder dem örtlichen oder irgendeinem Amtsgericht und 3 Monate nach Kenntniserlangung von TäterIn und Tat. Jetzt ist es ganz wichtig, gerade bei Hasskommentaren erfahrt ihr ja vielleicht in dem Moment, wo es gepostet wird, von dem Hasskommentar, aber nicht, wer der die TäterIn ist. Wenn ihr das erfahrt, und zwar die Identität, danach habt ihr noch 3 Monate Zeit für den Strafantrag. Also das sind 2 unterschiedliche Daten. Das sind, von denen ihr zuletzt erfahrt, dann laufen die 3 Monate. So. Warum ist Strafverfahren wegen Cybermobbing so oft scheitern? Ein weiterer Grund. Hassrede fällt, wie ich schon sagte, unter Ehrverletzungsdelikte. Braucht also Strafanträge. Dann ist es so, dass die eben form- und fristgerecht gestellt werden müssen. Teilweise muss auch begründet werden, warum ihr jetzt erst Strafantrag stellt. Für die Staatsanwaltschaft ist es jetzt nicht unbedingt logisch, dass es irgendwie erst ein Jahr nach Kenntnisnahme ist, weil ihr jetzt erst von TäterIn wisst. Und eigentlich sollte es nicht so sein, es ist aber in der Praxis doch so, dass wenn es zu schwammig formuliert ist, nicht präzise einem konkreten Delikt zugeordnet werden kann, ist es für die Staatsanwaltschaften auch relativ schnell mit der Einstellung. Deshalb ganz wichtig, wenn ihr Opfer von Cybermobbing, Hass und Hetze seid, sucht euch eine Anwaltsperson, die euch berät. Es ist unfassbar schwierig, das alleine zu machen. Mit Anwalt, Anwältin ist es sehr viel besser und ihr werdet so jemanden wahrscheinlich auch noch brauchen. Deswegen geht zu einem Anwalt, zu einer Anwältin. Zurück zu den Hasskommentaren. Hasskommentare, wer Hasskommentare postet, interessiert sich in der Regel nicht für die Fakten. Ich habe hier wieder 2 Beispiele. Ich vergifte also das Internet. Genau, ich vergifte das Internet. Excuse me, that's not the Internet. Ich möchte gerne erleben, wie eine einzelne Person in der Lage wäre, jetzt noch das Internet zu vergiften. Dann war ja nächste Behauptung, dass ich zig Accounts hätte. Dazu bin ich schon mehr in beim Cybermobbing Talk Version 1 eingegangen. Da gab eine angeblich lange Liste meiner vielen Accounts, wobei ich nie wusste, welche Accounts es eigentlich sein soll. Diese lange Liste wurde rumgereicht, um Menschen vor mir zu schützen, dass sie alle blocken können. Naja, aber diese angeblich lange Liste, das sind mehrere FreundInnen von mir, haben danach gefragt, ob sie die bekommen können. Wir haben die nie gesehen. Das ist auch komisch. Dann auf Nachfrage bei einer Person wurden dann Accounts genannt, mit denen ich nie was zu tun hatte. Und auch der Account von Hardrock kennt ihr vielleicht von den Kobold Talks. Entschuldigung, mein Mann ist echt. Und mit Sicherheit kein Fake-Account von mir. Interessant fand ich da den Kontext, in dem es genannt wurde. Das hatte schon sowas tendenziell Drohendes. Da wurde nämlich noch in diesem Kontext unterstellt, dass ich eine Affäre hätte. Und das Spannende war von einer Juristin, der die trotz Familie auf Twitter sehr heftig geflirtet hat, um es freundlich zu formulieren, und zwar öffentlich. So, und dann hätte ich ja noch ganz viele Straftaten begangen. Was mir öffentlich vorgeworfen wurde, ich weiß nicht, was mir noch in PN vorgeworfen wurde, ich weiß aber, dass ich nie irgendwie von der Staatsanwaltschaft kontaktiert wurde, dass ich angezeigt worden sei. Ich hätte gedoxt, ich hätte geleakt, ich würde Menschen zu Kontakt zwingen und ich würde mir private Infos über Menschen beschaffen. Deshalb bin ich ja die Frau aus Misery. Erstmal zu diesem privates über Menschen wissen. Ich kann ja nichts dafür, wenn mir Menschen vertrauen und mir das erzählen. Ich verstehe, dass andere da vielleicht neidisch und eifersüchtig sind, aber das ist keine Straftat. Dann das Menschen zu Kontakt zwingen. Dieser Vorwurf kam von Menschen, die keinen Kontakt mehr zu mir haben. Genau. Ja. Dann, ganz wichtig, hatte ich auch schon beim Cybermobbing-Talk auf der GPN. Doxing, Leaken ist es nicht. Nicht, es ist es wirklich nicht, Menschen zu vertrauen und diesen Menschen in persönlichen, öffentlich nicht zugänglichen Gesprächen aus unserem Privatleben von Freundinnen, Partnerinnen, unseren Familien zu erzählen, von psychischen Problemen, Berufsalltag, Studium. Das nennt sich, soweit ich es verstehe, Freundschaft. Doxing und Leaken ist es auch nicht gegenüber Menschen, die wir Freundinnen nennen, in privater, dritten, nicht zugänglicher Kommunikation, womöglich auch noch telefonisch oder mündlich, aus Versehen oder auch, wenn die Freundinnen es erlaubt haben, Vornamen von anderen Freundinnen zu nutzen, von Streit oder Problemen mit Freundinnen, Partnerinnen zu erzählen, über Probleme in Job und Studium zu reden. Und vor allem davon auszugehen, dass das unter uns bleibt. Das nennt sich Vertrauen. Kommen wir nochmal zurück zu meinen giftgrünen Haaren. Wenn man den falschen Menschen vertraut, dass Freundschaft und Vertrauen missbraucht werden, und zwar wohl schon lange vor dem Cybermobbing, erfahren TäterInnen auch von den giftgrünen Haaren und deren Hintergrund. So, kommen wir nochmal zurück. Das ist jetzt auch ein wichtiger Punkt. Warum Strafverfahren wegen Ehrverletzungsdelikten scheitern? Der dritte Grund. Die Ermittlungen sind ganz oft ziemlich schwierig. He said, she said, they said. Er, sie, they hat angefangen. Was stimmt denn nun? Es ist ganz oft für die Ermittlungsbehörden nicht nachvollziehbar. Und gerade Ehrverletzungsdelikte entstehen eben aus sozialen Interaktionen. Da war mal eine Freundschaft da. Die ist nicht mehr. Jetzt behauptet ich eher das, sie das, they sagen das andere. Es ist schwierig zu ermitteln. Und bei Ehrverletzungsdelikten kommt es auch noch häufig dazu, dass Strafanträge zurückgenommen werden. Das könnte übrigens bei einer Strafanzeige nicht. Also deswegen ist die Ermittlung auch echt dann nervig. So, jetzt wurde ich mehrfach gefragt, seit Mai, wer sind denn bei dir die TäterInnen, Mabuschel? Ich kann wegen der noch laufenden Strafverfahren immer noch keine Personenangaben machen. Ich kann euch aber einen not so funny Fun Fact sagen. Jede Person aus der Twitter-Bubble, die mich seit Monaten mehr als zweimal auch sehr heftig eskalierend mobbt, stalkt und so weiter, erkennt sich aus beruflichen Gründen sehr viel besser mit Jura aus, als es das strafrechtlich relevante Cybermobbing vermuten lassen. Und jeder der an Cybermobbing beteiligten Personen weiß, dass die Vorwürfe gegen mich reines Cybermobbing sind, ich niemals Straftaten begangen habe und niemals würde. Und das für mich Krasse ist, die machen trotzdem alle mit. Zurück zu Hasskommentaren, was auch gerade zu dem in dieser Bubble passt. TäterInnen anfeuern ist auch typisch. Seht ihr auch hier? Und das Opfer soll isoliert werden, ein Hasskommentar. Ich habe euch das im Umkehrschluss, damit es deutlich wird, die von der ganzen Bubble geblockt ist. Wait, what? Wer das Opfer nicht blockt, gehört aus Gründen, also nicht oder nicht mehr zur Bubble, weil die ganze Bubble blockt ja das Opfer. Wohlgemerkt zu einer Bubble, die wieder besseres Wissen strafrechtlich relevantes Cyberbullying unterstützt. Ja, also die ganze Bubble blockt und wer nicht mitmacht, ja, keine Ahnung. Isolierung. Dann Menschen trauen sich aus Angst vor ihr nicht, sich an der Hexenjagd zu beteiligen. Wait, what? Wer sich nicht beteiligen wollte, ist also zu feige dazu. Ist kein Abstander, ist ein Feigling. Ey, ganz ehrlich, was sagt das bitte über Moral, Ethik und Menschenbild von JuristInnen? Dass es keine Abstander gibt, sondern nur Feiglinge. Dann noch ganz wichtig. Es gibt zwei Alternativen. Das Blocken von Personen, die Kontakt zum Opfer halten. Er werden pauschal geblockt. So, nein, du hast Kontakt zu dieser Person, dich blocke ich. Stichwort Sippenhaft. Nur weil ich mit jemandem befreundet bin, den eine andere Person nicht mag, muss ich doch nicht gleich mich zwischen den Personen entscheiden. Und dann auch wahnsinnigen Druck aufbauen durch Überschwemmung von Upstanders öffentlich. Wie kannst du nur zu dieser Person Kontakt haben oder in PN mit Lügen, Verleumdungen über die Person? Öffentliches Victim Blaming von allen möglichen Seiten. Mit sehr fragwürdigen Argumenten. Ich hatte die schon auf der GPN, möchte nur auf eines eingehen. Also, Victim Blaming ist ganz oft auch das Mobbing-Opfer, ist der Sündenbock für alle. Ich glaube, der Sündenbock sagt euch alle was. Warum? Weil das Cyber-Mobbing-Opfer an Fehler und Unzulänglichkeiten aller erinnert. Zum Beispiel bei dem 70.000-Follower-Account, der öffentlich Sex textet und dann öffentlich einen legalen Mord am Opfer plant. Was wurde das so beschrieben? Ja, ich plane einen legalen Mord. So, und etwas später schrieb die Person, ich frage mich, ob ich irgendwie auch verpfiffen wurde und weg muss. Die Unsicherheit sei zum Kotzen. Und ich wisse, wie die Person aussehe. Das mache dieser Person Angst. Ich wusste das übrigens, komme ich später noch dazu, weil mich diese Person zum Mittagessen eingeladen hatte. Lange vorher. Aber ist egal. Ein Account mit 70.000 Followern schreibt öffentlich, ich plane einen legalen Mord, ich muss vielleicht weg, weil ich Angst vor dieser Person habe, die weiß, wie sie aussieht. Leute, du musst dir auch vielleicht ab und zu mal darüber bewusst werden, was das in Followern aussieht, die du nicht kontrollieren kannst. 70.000 Follower. Die Person hat sich später rausgeredet, dass sie nie zu etwas aufgerufen habe. Dann, es gibt aber noch weiteres. Das Mobbing-Opfer, eben dieses Sündenbock. Wie gesagt, die Ex-FreundInnen, die TäterInnen und in PN-Gruppen private, persönliche Geheimnisse des Opfers liegen. Und bei der besagten Bubble ist es so, dass alle, die sich an dieser Bubble beteiligt haben, x Personen auf Social Media, teilweise öffentlich, privates und auch berufliche, interne, hallo, Schweigepflicht, erzählt haben und gemerkt haben, dass das im Internet vielleicht nicht so clever ist. Also das Mobbing-Opfer wird zum Opfer, weil es an Fehler und Unzulänglichkeiten erinnert. Zusätzlich war es in meinem Fall noch so, ich wurde bedroht mit Veröffentlichung von Daten von Upstanders. Daten einer Person wurden von den TäterInnen auch sehr früh veröffentlicht. Weitere Daten wie Klarnamen, Arbeitsplätze so in PN-Gruppen geteilt. Natürlich hieß es dann, ja, man hätte das von mir. Ich weiß aber gar nicht, wo man das von mir haben möchte. Und selbst wenn man etwas von mir haben sollte, ist es kein Grund, das in PN-Gruppen weiterzugeben oder zu veröffentlichen. Abstände wurden dann auch noch verleumdet. Es wurde Gerüchte über deren Interaktion mit mir verbreitet. Aber jetzt haben wir wieder ein weiteres Problem, warum Strafverfahren wegen Cybermobbing so oft scheitern. Beweise und ZeugInnen fehlen. Ja klar, isolierte Opfer haben keine ZeugInnen für ihre Seite. Das sind dann die Vorwürfe. Ja, stimmt, das war bei mir auch so. Aber wo sind denn die ZeugInnen? Ja, das war ein Versehen. Zum Beispiel, dass ich da in dem Chat den Klarnamen genannt habe. Hätte aber unter uns bleiben müssen. Nein, das wird dann aufgebauscht als war Absicht. Und es ist eben auch so, dass Bystander das Geschehen verdrehen, wenn sie unter Druck gesetzt, ich habe gerade gesagt, mit auch wenn ich südiges unter deinen Klarnamen genötigt oder bedroht werden. Oder natürlich, wenn sie selbst Groll gegen Opfer hegen. So. Ganz wichtig, damit ihr, wenn ihr in so eine Situation kommt oder überhaupt, wisst, wie ihr beweistaugliche Screenshots machen müsst. Ein Screenshot muss zeigen, wer, also Accountname hat, wann, Uhrzeit des Posts, wo, was geschrieben. Ihr müsst Kontext und URL des Posts angeben. Ich habe euch da nicht irgendwie Probleme gemacht. Post von mir vom 11. November 23. Habe ein Zitat aus Winnie the Pooh genommen mit einem passenden Bild. If possible, try to find a way to come downstairs that doesn't involve going bump, bump, bump on the back of your head. So, der erste Screenshot, den ich hier genommen habe, ist falsch. Man erkennt nicht, wer das gepostet hat. Man kann vielleicht in der Struktur erkennen, wo, aber man erkennt auch nicht, wann. So. Frage, ist der zweite Screenshot richtig? Ihr erkennt jetzt, okay, das ist unten ein bisschen abgeschnitten, wann, am 11.09.23, mit einer Uhrzeit, über welche App. Ihr erkennt auch, dass ich es war. Ihr erkennt, was ich gepostet habe. Nein, es ist nicht richtig. der fünfte Grund, warum Strafverfahren wegen Cybermobbing so oft scheitern, ist Fax. Schlichtes Fax. Ermittlungsbehörden sind auch Behörden. Eure Strafanzeige, der Strafantrag wird zigfach kopiert, eventuell auch gefaxt werden. Achtet auf Lesbarkeit auch nach mehrfachen Kopien. Die Screenshots zu sammeln ist eure Aufgabe, auch wenn ihr Anwalt, Anwältin habt. Ihr müsst dafür sorgen, dass eure Screenshots lesbar sind, auch wenn sie zigfach kopiert, eventuell gefaxt werden. Denn ja, natürlich ist es lustig, dass Faxe früher mal vielleicht mal sehr viel Spielraum für Interpretationen gaben. Nur es ist nicht sinnvoll, wenn ihr eine Strafanzeige stellen wollt. Deshalb achtet bitte auf die Lesbarkeit. Deshalb es ist es nur so richtig, wie ich es hier habe. Ihr erkennt, dass es von mir ist. Ihr habt jetzt auch meinen Mastodon-Account. Weil ich es gepostet habe, ihr seht, dass es auf Mastodon war, dass es auf Tusky war. Das reicht jetzt für unser Beispiel. Idealerweise würde man auch komplett sehen, dass es auf Mastodon war. Das fand ich aber egal. So wäre es richtig. Es kommt noch was dazu. Das Wer, Wann, Wo und Was ergänzen wir noch bei Druckos um den Ausgangspost. Der Kontext ist wichtig. So. Ich habe euch ein Beispiel angenommen, ich würde den Waffelkeks-Opa wegen Beleidigung strafrechtlich verfolgen wollen, weil er sagte, da seien so viele Farben auf meinen Slides, dass er den roten Faden nicht erkennen würde. Dann muss ich dazu schreiben, also dazu im Screenshot haben, worauf er da geantwortet hat und auch, was meine, also worauf ich geantwortet habe. So wäre es richtig. So, dann noch was Wichtiges. Ich sagte ja, wir haben sehr viel Jura in diesem Talk heute. War Wusches Crashkurs Jura die Antragsfrist bei Hasskommentaren? Paragraph 77.2 StGB sagt, die Frist für den 77b2 StGB, die Frist, also für den Strafantrag, beginnt mit Ablauf des Tages, an dem der Antragsberechtigte von der Tat und der Person des Täters Kenntnis erlangt. Nochmal zur Erinnerung, wenn ihr die Tat habt und erst Monate später die Identität von Täter, Täterin beginnt mit Kenntnisnahme von dem Täterin. Andersrum auch, wenn ihr Täterin vorher kennt, mit Kenntnisnahme der Tat. Auf jeden Fall beginnt die Antragsfrist erst nach Beendigung einer Tat. Jetzt müssen wir natürlich wissen, was ist denn Vollendung und Beendigung im Strafrecht? Eine Tat ist vollendet, wenn alle Tatbestandsmerkmale, und zwar die objektiven und die subjektiven, erfüllt sind. Und sie ist beendet, wenn das strafbare Unrecht seinen Abschluss gefunden hat. Das ist furchtbar kompliziert. Ja, deswegen ist es ja auch fürs Jurastudium relevant. Und ich habe euch ein Beispiel. Freiheitsberaubung. Vollendet ist die Freiheitsberaubung mit Verlust der Fortbewegungsfreiheit. Wenn ich also meine Katze in die Tasche stecke und die Transporttasche ist zu, dann ist die Fortbewegungsfreiheit verloren und die Freiheitsberaubung ist vollendet. Wann ist es denn eigentlich Freiheitsberaubung? Ich habe euch mal ein Gebet. Homeoffice unser. Bildschirm unser am Schreibtisch. Geheiligt werde dein Mikro. Dein Ton komme, dein Video erscheine. Wie am Computer, so auf Tablet. Unser tägliches Update gib uns heute. Und vergib uns unsere Stummheit, wenn wir wieder reden auf Mute. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von Treffen und Offline. Denn dein sind die Daten und das Screensharing und das Chatten. In Ewigkeit pling. Jetzt ist es Freiheitsberaubung. Diese Zeit, also das Reichsgericht hatte entschieden, natürlich logischerweise mit dem Originalgebet, aber ich werde in meinen Talks mit Sicherheit keine Religion anfangen. Wenn das Gebet einmal durch ist, dann ist Freiheitsberaubung. Dieser Zeitraum reicht aus. Wo ich schon dabei bin mit Klugscheißen, es ist auch noch ganz wichtig, die Fortbewegungsfreiheit muss nur theoretisch genommen werden. Das Opfer muss sich gar nicht praktisch bewegen wollen. Das heißt, auch eine Person, die schläft und davon nichts mitbekommt, kann der Freiheit beraubt werden, weil die Fortbewegungsfreiheit nur theoretisch genommen werden muss, das Opfer sich nicht praktisch bewegen wollen muss. Beendigung der Freiheitsberaubung ist auf jeden Fall mit Wiedererlangung der Freiheit, also wenn ich die Transporttasche wieder öffne. Einfacher ist es bei Tötungsdelikten, da ist Vollendung Beendigung, denn da muss der Tod eines anderen Menschen verursacht worden sein. So, jetzt wichtig, Vollendung zur Antragsfrist per Kommentar. Vollendung ist mit der erstmaligen Wahrnehmung des Posts durch Opfer oder eine dritte Person. Wenn ich das nur im Entwurf habe, reicht das nicht. Wenn ich jetzt aber bei meinem Hashtag nach 19 Jahren für den 20.12. auf Tut klicke, seht ihr ja, dass Habrock in diesem Talk nicht vorkommt. Na, dann ist das vollendet. Das ist natürlich kein Hasskommentar. Das tue ich nicht. Ich beziehe mich hier übrigens auf den Beschluss des OLG Karlsruhe vom 18. Januar diesen Jahres. So, dann, wann ist denn die Tat beendet? Erst mit Löschen des Posts oder einem gesicherten Ende der Wahrnehmung durch Dritte. Ihr müsst, also die TäterInnen, müssen auf Delete drücken oder Delete und ändern. Erst dann ist es beendet. So, jetzt hat das OLG Karlsruhe gesagt, nach § 77 StGB ist die Antragsfrist bei Hasskommentaren läuft erst ab Beendigung, also erst ab Löschen oder sonstiger Verhinderung der Wahrnehmbarkeit. Warum? Weil bis zum Löschen jederzeit die Gefahren bestehen können, dass der Hasskommentar wahrgenommen wird und damit die Ehrverletzung fortbesteht und vor allen Dingen auch durch die Kenntnisnahme weiterer Personen größer, erweitert, verbreitert werden. Und das Opfer muss die Möglichkeit haben, vor dem Strafantrag das Ausmaß der Tat, also die erlangte Reichweite des Hasskommentars, abzusehen. Deshalb erst ab Löschen oder sonstiger nicht mehr Wahrnehmbarkeit ist es erfüllt. Läuft die Antragsfrist. So. Noch ein weiterer Grund, warum Strafverfahren wegen Cybermobbing scheitern: die Anonymität im Internet. Natürlich ist es relativ leicht, für die Staatsanwaltschaften, in Social Media, bei Mastodon jetzt weniger, die Anonymität zu unterbrechen. Aber es ist trotzdem ein Riesenproblem, diese Anonymität. Und es ist ja auch ein Problem, was TäterInnen ausnutzen. So, die Form der Anonymität im Netz gibt die vollständige Anonymität, wenn keinerlei persönliche Merkmale, kein Nutzernamen des Users erkennbar ist. Also bei komplett anonymen Foren oder Beratungsangeboten. Dann Pseudonymität, es ist nur Nutzername und Avatar des Opfers zu sehen. Das ist ja eben auch auf diesen Social Media Plattformen Nutzername. Und dann ist eben der Nutzer selber in der Pflicht aufzupassen, wie viel er bei sich preisgibt. Und zu hoffen, dass andere, denen man vielleicht mehr vertraut, nicht doxen oder leaken. Und dann gibt es noch die visuelle Anonymität in ganz klar Chats, in Mails oder WhatsApp-Nachrichten, wo eben dann aber auch die Frage ist, wer hat denn tatsächlich gerade das geschickt? Das ist ein Problem. Wer ist der DAO? Wer ist der die Täterin? Also, wer hat das tatsächlich gepostet, den Hasskommentar? Die Frage ist nicht, von welchem Account das ausging, sondern die Person hinter dem Account, die das getippt und eingegeben hat, muss wirklich sicher sein. Das ist übrigens ein Grund, weshalb es gerade so bei so vermuteter Internetkriminalität auch relativ schnell zu Hausdurchsuchungen kommt. Es ist ja nun nicht so, dass sich Computer wehren und markieren, wer gerade etwas getippt hat. Und hier ist ein Problem. Dieser Nachweis funktioniert sehr oft, zu oft nicht. Okay, was ich im Cybermobbing gegen mich noch erlebe und erlebt habe, kopieren und imitieren. Das nahm Ausmaße an, die wirklich echt creepy waren. Ich weiß nicht, ob ihr Midnight gesehen habt, bei Doctor Who, die Folge. Das ist ja wirklich eine Besessenheit. Und die Person, die das bei mir gemacht hat, die galt als unter denen, die es mitbekommen haben, als creepy und psychisch kaputt. Aber das wollte der Person auch niemand helfen, weil diese Person, denen es aufgefallen ist, die standen ja auf meiner Seite und sie fanden einfach nur fürchterlich, was mit mir passiert. Aber das hat diese Person auch gar nicht mehr gecheckt. Dann, es gab unfassbar viele Leaks zu meinem Nachteil, was wir mitbekommen haben. Inhalte, bewusst verfälschte Auszüge aus Inhalten. Mails, PNs, Briefe von mir, auch gerne Screenshots, auch gerne von weit vorher. Auszüge aus Akten von mir wurden geteilt. Details aus privaten Gesprächen, als Personen bei mir waren oder ich mit denen telefoniert habe. Auch diese Gespräche sind weit vor dieser Eskalation im März 22 passiert, wurden aber trotzdem geteilt. Wie ich schon sagte, wurde sich sehr viel über meine Schwächen, Krankheiten und Trigger ausgetauscht. Sogar aus den Strafanzeigen und Strafanträgen, die ich Anfang des Jahres gestellt habe, wurde dann plötzlich gepostet. Ob das so ganz rechtlich oder korrekt war, schauen wir uns noch an. So, das alles wurde jetzt nicht nur an einen TäterInnen gegeben. Nein, das wurde wechselnden TäterInnen gegeben, veröffentlicht und gegen mich verwendet. Eben auch meine Trigger wurden bewusst gegen mich verwendet. Was es noch gibt, und zwar bis heute, sind Kontaktaufnahmeversuche an mich mit Fake-Accounts, mit Zweit-Accounts, gerichtet darauf, mich zu beobachten und auszufragen. Teilweise werden auch Posts von mir, die offensichtlich nicht dafür gedacht sind, geboostert, um mir Angst zu machen oder von meinen FreundInnen. Ey, Leute, wirklich, was soll das denn? Es ist mich ausfragen. In die Hoffnung, nochmal so ein Riesen, wie es zweimal gab, so eine Rieseneskalation an Hass und Hetze gegen mich auszulösen, mich nochmal mit Verleumdung an den Pranger stellen zu können, um Aufmerksamkeit zu erhalten, was soll das? Und was mir auch aufgefallen ist, nachdem klar war, dass es mir besser ging, sind, es wird sich ein sehr interessanter Account aufgetaucht, auf den ich zweimal angesprochen wurde, bis ich wirklich gesagt habe, stopp. Dieser Account ist so offensichtlich fake und trotzdem fallen die MittäterInnen und Beiständer drauf rein, haben mir aber vorgeworfen, dass ich auf einen Fake-Account reingefallen bin. Das hatte ich ja auf der, in der Version 1 auch schon angedeutet, der wirklich tatsächlich die Person imitiert hat. Ah, so, was noch? Nachstellungshandlungen. Man verschafft sich auf sehr fragwürdigen Wegen Zugang zu meinem Schloss-Account bzw. anders gesicherten Posts. Dann nehme ich so Fake-Accounts. auffällige Wechsel von Accountinhabern, wo plötzlich das nicht mehr zusammenpasst. Auch ich weiß nicht, wie es genau lief, aber es ist dann schon auffällig, vermutlich irgendwie durch einfach Teilen von Nachrichten. Aber das war auch mit Messenger tatsächlich der Fall. Und meine Kontaktpersonen werden immer noch aufgehetzt. Man hatte Angst vor mir, um Zugang zu meinen Posts, zu meinen Mails, zu meinen Messages zu erlangen, also in meine Privatsphäre. Menschen, denen ich vertraue, aufhetzen, dass sie Sachen über mich preisgeben. Leute, das ist Nachstellung. Paragraph 238 StGB, ein Offizialdelikt. Und es ist auch das Ausspähen von Daten, und zwar durch die Personen, die sich den Zugang verschaffen, aber auch durch die Personen, die das weitergeben. So, jetzt hatte ich ja angedeutet, dass ich die Auswirkungen des Mobbings bis ins Real Life erlebe. Hier muss ich aufpassen, was ich sage. Hat mir die Staatsanwaltschaft gesagt, wegen laufender Strafverfahren darf ich es nur vage, kann aber das dazu sagen. Wie gesagt, ich wurde ja auch gefragt. Die Nötigung nach 240 StGB und die Bedrohung nach 241 StGB. Das hatte ich ja schon gesagt, das kam vor. Daten von Upstanders wurden veröffentlicht, und zwar sowohl im öffentlichen Twitter als auch im NPN. Daten einer Person wurden tatsächlich namentlich auf Twitter gestellt. Dann wurde ich bedroht, meine Katzen zu töten. Es wurde gedroht, mir im Studium zu schaden. Es wurde damit gedroht, mitzuteilen, dass ich das Studium ja nicht alleine machen würde, sondern ein Freundin mir hilft. Und das würde der beruflich schaden. Das könnte man ja tun. Und wie gesagt, ich schon sagte, die Drogen Harpok von angeblichen Affären zu erzählen. Da frage ich mich, Leute, glaubt ihr wirklich, dass mein Mann euch glauben würde? Und die TäterInnen, Täter, genau, beeinflussen nachweislich meine Zivilverfahren. Da erzähle ich gerne andere dazu. Es geht um die Katzen, es geht um die Mietwohnung, das ist häufig. Und zwar beeinflusst der Täter die negativ. Auch deshalb geht bei Cybermobbing schnellstmöglich zu Anwalt, Anwältin, stoppt Cybermobbing gegen euch, ehe es ins Real Life übergeht. Ganz wichtige Frage. Wie finde ich eigentlich eine seriöse Anwaltsperson? Der XKCD hier passt super. Den kennt ihr wahrscheinlich alle. Mein Traumatherapeut hat mal zu mir gesagt, Tanja, seriöse JuristInnen haben keine Zeit für Social Media. Ja, ganz ehrlich, da hat er recht. Gute Anwälte haben zu tun, haben keine Zeit, sich stundenlang auf Social Media aufzuhalten, zu posten, zu stalken, zu alles. Deshalb, gute Anwälte findet ihr nicht auf Social Media. Paar RichterInnen sage ich jetzt mal nichts. Wenn ihr einen schlechten Anwalt habt, ihr könnt euch dagegen wehren. Und das ist nicht nur, wenn der Anwalt gegen euch irgendwie schießt, sondern auch, wenn ihr den Anwalt habt und der arbeitet nicht besonders gut. Ihr könnt euch dagegen wehren. Schauen wir uns mal die Berufspflichten von AnwältInnen an. Das ist die Sachlichkeit und unter anderem die Wahrheitspflicht. Dazu gehört auch die Sachlichkeit auf vermeintlich privaten Social Media Accounts. Sobald Personen die Identität der Person kennen, ist das nämlich Sachlichkeit. Dann ist es ja kein privater, geheimer Account mehr. Nein, dann gilt die Sachlichkeit, die eigentlich verhindern sollte, dass Hasskommentare und sowas passieren mit diesem Account. Die Wahrheitspflicht bedeutet auch, wenn ihr eine Gegenseite habt, die offensichtlich lügt, es ist durchaus erlaubt, einmal den Anwalt, diese Anwältin, die Gegenseite an die Wahrheitspflicht zu erinnern. Dann ein Anwalt unterliegt der Schweigepflicht über alles, was der Anwalt im Rahmen der Berufsausübung erfährt. Alles. Auch gegenüber Freundin, Familie. Der Anwalt hat das nicht weiterzugeben. Und dann gibt es noch Parteiverrat. Ein Anwalt darf keine widerstreitenden Interessen vertreten. Dazu sage ich aber nichts. Das könnte möglicherweise strafrechtlich relevant sein. Ganz wichtig ist, diese Pflichten, auch die Schweigepflicht, enden nicht mit dem Mandat. Nur weil das Mandat beendet ist, was in der Regel ja mit Abschluss eines Verfahrens passiert, enden die Pflichten nicht. Das wäre ja, du kannst ja einem Anwalt, also, ja, und danach macht der Anwalt mit dem, was du ihm erzählt hast, alles möglich. Nein. So, wenn ihr jetzt also eine schlechte Anwalt habt, könnt ihr euch wehren. Ihr könnt euch bei der Rechtsanwaltskammer beschweren. Die findet ihr im Internet. Könnt ihr auch gucken, ob es tatsächlich einen Anwalt ist, den es gibt. Je nachdem, wie schlimm es ist, erhebt die Rechtsanwaltskammer auch gerne Klage am Anwaltsgericht. Ganz wichtig, ja, natürlich, es gibt das Zitat mit den Krähen, das unterstellt man auch gerne Anwaltspersonen. Aber je schwerwiegender die Berufspflicht ist, unter anderem eben stellt es ja das Berufsbild des Anwalts ziemlich schlecht dar, wenn da die Schweigepflicht massiv verletzt wird, wenn Hasskommentare im Internet entstehen, desto weniger gilt das Sprichwort mit den Krähen. So, was ihr noch machen könnt, gerade bei Schweigepflichtsverletzungen, das ist übrigens auch ein durchaus ein Offizialdelikt, Strafanzeigen, Strafanträge erstatten, auch bei Parteiverrat. Die Berufshaftpflicht einschalten, das ist gerade wenn ihr kostenmäßige Verluste habt, lasst euch die Berufshaftpflicht nennen. Und bei einer Kanzlei den Inhaber informieren, auch wenn die Hasskommentare durch eine bestimmte Person sind. Die Inhaber der Kanzlei informieren, die freuen sich da auch nicht drüber. So, jetzt, bei mir ist es noch so, ich wurde in Real Life auf Verleumdungen angesprochen und ich habe die negativen Auswirkungen auch schon im Real Life erlebt. Wie gesagt, kann ich dazu jetzt nicht viel mehr sagen an der Stelle. Jedenfalls, Cybermobbing, Cyberstalking gehen mich gehen bis ins Real Life. Da kommst du schon zum Nachdenken, insbesondere weil ich im Internet nicht anonym bin und das eigentlich auch noch nie war. Ich poste mittlerweile auf Mastodon Selfies, ich poste Unboxings, ich halte gerade einen Talk, bei dem ihr mein Gesicht seht. Und da auch, ich poste Bilder von den Katzen, da kann man was aus der Wohnung erkennen. Ich poste täglich den Sonnenuntergang. Das ist zum einen lokalisierbar, wo ich gerade bin, zum anderen kann man vermutlich herausfinden, wo wir genau wohnen. Ich poste über meine Psyche, meine Gesundheit, über mein Studium. Ich bin im Internet echt anonym und ich war es auch noch nie. Dann haben wir sehr lange diskutiert. Ich habe ja auch befreundete JuristInnen, wie ich das schon gesagt habe, mit denen beraten. Sollte ich das weitermachen, insbesondere auch nachdem es schon hieß, ich plane einen legalen Mord gegen sie? Ja, ich mache das weiter, denn ich weiß, dass ich für die Mittäterin eh nicht anonym bin. Die haben meine Daten, ich weiß, die teilen sie. Keine Macht für MittäterInnen, niemals. Das war trotzdem eine schwierige Entscheidung. Ganz wichtig, ich habe von diesem Talk auch ein paar Skills für Opfer von Cybermobbing, die ich alle selber ausprobiert habe. Sie sind also alle wuschlepfuft. Der erste ist Russell Dazzledum. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr Chicago, das Musical, sonst macht euch den Song einmal an. Give them the old razzle dazzle. Macht euch das am besten aber das Video mit an. Bei mir ist es ja so, wir wissen, die TäterInnen wollen an meinem Leben teilhaben. Sie wollen mich beobachten, mit allen Mitteln. Obwohl ich das Internet vergifte und ich fast so lange ein Krater bin. Also, naja, dann let's give them the old hocus pocus. Die können sehen auf meinem Masterin, was sie sehen sollen. Mehr sehen sie aber nicht. Ich erzähle nichts Privates oder so. Auch wenn das bedeutet, Menschen radikal zu kicken. Und jetzt habe ich hier was am 23. August 23, weil ich gedacht habe, im Nachhinein. Eigentlich war das hier kein Grund für Razzle Dazzle. Und deshalb möchte ich das heute erzählen. Ich habe geschrieben, ich war in Todesangst und beinahe hätten meine FollowerInnen die einmalige Gelegenheit gehabt, mitzubekommen, wie meine Strafrechtshausarbeit niemals, also ich habe es geschrieben, niemals abgeschlossen sei. Es war lebensgefährlich und ich hatte wirklich panische, ich hatte wirklich Todesangst. Ich habe damals nicht mehr geschrieben, weil ich keine Lust auf blöde Kommentare hatte und wie gesagt, es war am 23. August, ich habe es seither bereut, weil wer zu so einer Situation nur blöde Kommentare hat, sagt mehr über sich selbst als über mich. Und ganz ehrlich, was mir da passiert ist, kopiert und imitiert das bitte sehr, sehr, sehr gerne. Was mich daran so geärgert hat. Alle denken, dass mein Gleitschirm-Tandemflug im September 23 meine größte Angstsituation dieses Jahr war. Ja, aber ich hatte da keine Todesangst. Ich hatte da Spaß dran. Ja, und deswegen finde ich es ziemlich schade. Deswegen wollte ich euch heute auch das erzählen. Aber erstmal, ein Skill für Opfer von Cybermobbing, den ich ausprobiert habe, ist Fliegen. Dieser Gleitschirm-Tandemflug war für mich so unfassbar gut. Ich habe Abstand gewonnen. Ich hatte ja quasi keinen Kontakt mehr zum Boden. Von oben siehst du, wie die TäterInnen dieses Cybermobbings, das mich jetzt seit wirklich 2 Jahren quält, wirklich sind. Die sind klein. Sie sind unwichtig für mein Leben. Sie haben keine Macht auf mein Leben. Und vor allem sind sie feige. Wer sowas machen muss, Cybermobbing, Cyberstalking, Drohung, Nötigung, der ist feige, klein, unwichtig und machtlos. Diese Menschen können dir nichts. Sie können mir nichts. Und als ich dort oben war, habe ich mich auf mich selbst konzentriert. Ich musste erst mal da hochkommen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich war wirklich ich. Okay, mit dem Piloten zusammen, klar, aber ich war ich. Ich habe meine Gefühle, ich habe meinen Körper gespürt. Meine Gefühle mit. Was mache ich hier gerade? Wahnsinn. Ich habe mein Leben gespürt. Lebenslust, und ich habe auch meine Herzensmenschen sehr, sehr klar wahrgenommen. Die meisten hatten mir da gesagt: Tanja, sag mir bitte nicht, wann das war. Sogar der möchte gern Holzfäller. Also Habrock wollte nicht so wirklich wissen, wann es war, weil alle wirklich Angst um mich hatten. Nur einer der allerwichtigsten Menschen in meinem emotionalen Sicherheitsnetz hatte gesagt, reden da drüber. Und ich hatte dann irgendwie so, ich hatte ja selber ein bisschen Angst, ich gebe es ja zu. Ich hatte ihm dann irgendwann geschrieben, so kurz vorher, so: Also, du freust dich doch jetzt auch genauso wie die Cybermobber, wenn ich hier nicht wieder zurückkomme von diesem Gleitschirm-Tandemflug. Und er so: Tanja, lass es. Das ist jetzt wirklich nicht mehr der Zeitpunkt. Ich habe jetzt auch wirklich Angst, dass mich gleich jemand aus dem Krankenhaus anruft und in gebrochenem Spanisch-Englisch sagt, dass du obduziert wirst. Und ich so: Ups. Wenn du jetzt auch noch panische Angst um mich hast, okay, ich glaube, ich bin sehr vielen Menschen sehr, sehr wichtig. Und dieses, du konzentrierst dich dann darauf beim Fliegen. Das hat so unfassbar gut getan, das Loslassen, das, diese Connection zu diesen allerwichtigsten Menschen. Es muss ja nicht gleich Fliegen sein, aber macht sowas. So, aber ich wollte euch erzählen, was mir am 23. August 23 wirklich passiert ist. Also, ich habe einen 125 km/h Roller. Ich war auf der Bundesstraße unterwegs. Das Ding war, ich habe kein Bild davon gefunden, voller LKW. Auf allen drei Spuren LKW. Ich bin 100 km/h gefahren. Plötzlich ließ ich meine Roller nicht mehr lenken. Ich konnte nicht mehr. Uff. Das ist eine Todesangstsituation, weil auf diesem Roller, auch in Schutzkleidung mit Helm natürlich, zwischen LKW und du kannst dieses Ding nicht mehr lenken. Da hatte ich wirklich Todesangst. So, und dann dazu auch, Leute, ganz ehrlich, ich habe das damals nicht erzählt, weil ich wusste, es wird irgendwer blöd benutzen. Manche Cybermobber geben niemals auf. Die verbeißen sich im Opfer. Sie hetzen ihre FollowerInnen wie Kampfhunde auf. Leute, macht euch bewusst: Hunde, die bellen, beißen nicht. Wenn sie nämlich bellen, beißen könnten, müssten sie nicht bellen. Hunde, die bellen, beißen nicht. Das ist sehr zutreffend. Und wie gesagt, TäterInnen suchen Opfer, keine Gegnerinnen. So, jetzt fragen wir uns mal, warum. Ich habe euch von dem Account erzählt, von einem 70.000 Follower-Account, der schrieb: Ich plane einen legalen Mord gegen sie, weil ich Angst vor ihr habe. Warum? Warum lässt so jemand auch nach 1,5 Jahren nicht los? Diese Person wurde vor über einem Jahr dann mal damit konfrontiert, weil es eben Sticheleien gab, weiterhin Posts gegen mich aus der eindeutigen Umfeld dieser Person, auch von dieser Person selber. Und wie gesagt, diese Personen haben Angst vor dem Opfer und Konsequenzen ihrer Handlungen. Ja, natürlich weiß ich, wie dieser große Account aussieht. Ich kenne auch den Namen, wurde mir gesagt. Ich teile mit dieser Person Essen. Ich habe aber nie was gemacht. Ich habe nie was gegen diese Person gemacht. Und ich hatte Grund und Gelegenheit. Das ist jetzt nur ein Beispiel. So, aber wie gesagt, wir haben die Person damit konfrontiert. Also diese Person wurde von sogar zwei Personen konfrontiert. Und ich habe euch hier mal mit der Erlaubnis der Person alles geschrieben, wurde Screenshots der PN. Wie die Person behauptet hat, sie hätte seit Monaten null mal an mich gedacht, dann stellt sich doch die Frage, warum kommt von dieser Person dann gerade dann offensichtlich nachweislich Posts gegen mich in meine Richtung, die aufstacheln sollen? Die Person sagt, sie hätte nie zu irgendwas aufgerufen oder ähnliches. Wir reden da von einem Juristen. Und dann beschwert sich die Person noch, dass ich jemand anderem noch erzählt hätte, dass die Person gegen mich hetzen würde. Und dann schreibt die Person noch, sie würde von mir weder hören noch was mit mir zu tun haben. Aber ich sollte die Person einfach vergessen. Ja Leute, das wollte ich. Das will ich ja immer noch. Die Person lässt mich aber nicht, weil die Person weiterhin Leute aufstachelt. Und da muss man doch einfach auch mal sagen, warum lassen manche TäterInnen nicht los? Naja, weil ihnen die Fähigkeit zur Selbstreflexion und das Einsicht in eigenes Fehlverhalten fehlen. Und weil sie nicht verstehen, dass es reicht, bei über 70.000 Followern einmal zu schreiben, dass sie einen legalen Mord am Opfer planen und eventuell weg müssen aus Angst, weil das Opfer mit ihnen Mittagessen war. Vor allen Dingen eben ganz vielen Cybermobbern fehlen die Fähigkeit zur Selbstreflexion und Einsicht in eigenes Fehlverhalten. Oder auch einfach, verwirren Sie meine vorgefasste Meinung nicht mit Tatsachen. Deshalb ein ganz wichtiger Skill auch für Opfer von Cybermobbing. Ihr kennt ihn wahrscheinlich von mir. Radikale Akzeptanz. Der Gelassenheitsspruch ist das Wichtigste, was ich in der DBT-Therapie gelernt habe. Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. So, der Gelassenheitsspruch bedeutet, die Situation ist, wie sie ist. Sonst wäre sie anders. Ich kann die Situation nicht ändern, aber ich kann meinen Umgang damit ändern. Manche TäterInnen werden sich ewig in mich verbeißen. Lerne ich, damit umzugehen, das zu ignorieren oder ich lerne meine Skills anzuwenden, ich lerne Skills kennen. Beiständer werden sich nie für Fakten interessieren. Aber ganz ehrlich, diese Beiständer sind für mich ja eigentlich auch nicht wichtig. Ein weiteres Skill ist ignorieren. Ignorieren heißt aber nicht den Kopf in den Sand stecken, aufgeben, gestehen, was du nicht gemacht hast oder Geheimnisse von FreundInnen verraten, um dich selbst zu schützen. Ignorieren heißt nicht, sich nicht zu wehren. Zum Wehren gibt es den Rechtsweg. Aber die TäterInnen und deren Machenschaften ignorieren. Ignorieren heißt bewusst machen. Die Welt dreht sich nicht um die TäterInnen. Das hätten sie nur gerne. Vielleicht dreht sich ihre Twitter-Bubble um die TäterInnen. Das mag sein, aber nicht die Welt. Ja, ich fühle mich gerade, als ob ich auf einer Insel gefangen sei, von der es kaum Entkommen gibt, weil da liegen zwar vier Schiffe, aber eins davon ist ein Wrack und die anderen, die liegen ja jetzt auch viel zu weit weg. Ich komme da nicht hin, ich kann ja nicht schwimmen. Naja, dann überlege ich mir eben einen Weg, wie ich vielleicht da runterkomme und ich ignoriere, was die TäterInnen mit mir machen. Ich ignoriere die Diskussionen um mich. Und ich stelle fest, die Welt, auch meine Welt, weshalb ich die Pirateninsel nicht verlassen kann. Meine Welt hat so viel mehr zu bieten als Hasskommentare und Cybermobbing. Dann entdecke ich eben die Welt, die ich gerade habe. Weil, wie gesagt, denk dran, vielleicht liegen die Schiffe nicht an der Insel, weil die Täterinnen Angst vor den Opfern haben. Ein ganz, ganz wichtiger Skill ist auch Geduld. Can't change the inevitable, just have to go with the flow. Ignorieren und alle anderen Skills wenigstens wieder atmen können, das geht nicht von heute auf morgen. Das geht nicht. Wenn du in diesem Cybermobbing gefangen bist, in diesen Hasskommentaren, Diese Skills anwenden funktionieren nicht von heute auf morgen. Schon schön wieder atmen können. Bei mir hatte das an einem Freitag so krass angefangen. Ich habe 1,5 Wochen quasi nicht gegessen, nicht getrunken, nicht geschlafen. Ich stand 1,5 Wochen kurz vor der Zwangseinweisung und Geduld. Geduld mit mir war das Allerwichtigste. Das geht nicht von heute auf morgen. Habt Geduld mit euch. Egal, was ihr gerade psychisch erlebt, habt Geduld mit euch. Ich habe es schon angedeutet, Hasskommentare sind wie eine Lawine. Ich habe das mal niedergeschrieben, wie es bei mir war. Du wirst überrollt von der Lawine an Hass und Hetze. Du kannst nicht mehr atmen, nicht schlafen, nicht essen, nicht trinken. Du kannst nicht denken. Du hast Panik, furchtbare Panik. Aber du kannst nicht aus dieser Situation. Die TäterInnen lassen dich nicht. Du hast Angst, was noch passiert, wenn du das Internet bei dir zu Hause hast, wenn du nicht mehr da reinguckst. Du hast panische Angst. Bei mir war es ja noch so, dass Freundinnen von mir bedroht wurden, dass mit den Daten gedroht wurde. Dann kannst du noch weniger weggucken. Und zwischendrin habe ich nicht gesehen, dass ich nicht allein bin. Aber die Menschen, die da drumherum stehen, wollen die auslachen oder helfen? Wollen sie nur? Sind sie Voyeure? Was wollen sie? Das erkennst du nicht mehr. Das ist aber eben genau das, was TäterInnen erreichen wollen. Paranoia, Isolation, schweigende Opfer. Idealerweise, gerade wenn die TäterInnen Angst haben, für immer. Cybermobbing sind nicht nur Hasskommentare. Ich habe ja schon gesagt, es geht den Opfern, den TäterInnen auch um Ausgrenzen und Isolieren der Opfer. Aber das ist ja noch mehr. Es sind nicht nur die Hasskommentare, sondern auch bewusst außen vor lassen, ignorieren, durch andere Personen dann Verleumdung und üble Nachrede und Gerüchte streuen. Die müssen nicht mal immer der Wahrheit entsprechen. Aber es würde ja vielleicht gerade passen, wenn wir sagen, das, und dann kommt es da rein. Und dann verbreiten wir Gerüchte, die vielleicht auch wieder andere Leute abschrecken. Dann, das ist, was ich erlebt habe. Ich wurde ja eben von einem Fake-Account kontaktiert zuerst, der sich als Freundin von mir ausgegeben hat. Outing and Trickery mit Fake-Accounts. Dann Accounts hacken, um im Namen des Opfers Botschaften zu schreiben. Cyberstalking. Bedrohung und Nötigung online. Habe ich auch schon gesagt. Und es gibt so viel mehr. TäterInnen sind kreativ. Dieses ganze Mobbing kann zu psychischen Folgen führen. Ich habe es ja schon angedeutet. Du kannst, wenn es wirklich so krass ist in diesem Shitstorm, dieser Hexenjagd, du kannst nicht mehr essen, du kannst nicht mehr trinken, du kannst nicht schlafen, du kannst nicht denken, du kannst nicht atmen. Das sind Schlafstörungen. Und in der Zeit besteht natürlich Leistungsverlust. Das klingt so harmlos. Da ist keine Leistungsmöglichkeit mehr vorhanden. Es ist eine immens hohe Suizidgefahr und die kommt auch teilweise durch Trigger und so wieder. Der Stress ist natürlich eine körperliche Reaktion, aber auch psychisch, das wirst du nicht mehr los. Das Unwohlsein, die Isolation auch mit dir selbst, weil du dir selbst durch deine Wahrnehmung nicht mehr traust. Depressionen sind was sehr lange besteht, auch eine posttraumatische Belastungsstörung. Ängste, regelmäßig wiederkehrende Ängste. Wut ist noch irgendwie, es dauert ziemlich lange, bis du Wut empfindest, aber dann empfindest du die Wut. Ja, das hat man bei mir gemacht, krank. Und diese Bloßstellung und das Alleingelassenwerden von Menschen, die dir mal wichtig waren, das alles, das ist so ein Teufelskreis, du wirst wieder zurückgeworfen. Ich hatte im Mai eine Folie, was die psychischen Folgen bei mir sind. Wie gesagt, das alles hat im Oktober 21 angefangen. Der Höhepunkt war eigentlich so im März bis November 22. Es hält heute über ein Jahr später immer noch an. Ich soll das hier nicht updaten wegen der laufenden Strafverfahren. Aber ich habe im Mai gesagt, dass ich unter Panikattacken leide, auch bei Kontaktaufnahme durch Fremde. Und erhebliche Paranoia. Flashbacks mit körperlichen Symptomen bei Triggern, die hatte ich jetzt auch wieder, als ich diesen Talk geschrieben habe. Zum Glück ist es bei mir so, dass es mir geholfen hat, den Talk zu schreiben, ein bisschen zu verarbeiten. Schlafstörungen, starke Depressionen, wiederkehrende Suizidgedanken, Grübeln, Selbstvorwürfe. Wie gesagt, ich kann nicht genau sagen, was bei mir 70 Folgen sind. Ich kann nur so viel sagen. In gewisser Weise geht es mir besser als im Mai 23. Was sind denn so die Gründe für Cybermobbing? Es gibt natürlich eine Vielzahl an Gründen. Ich habe also die bekanntesten aufgeschrieben. Die Opfer, die TäterInnen fühlen sich machtlos und wollen Macht erlangen. Aufmerksamkeit suchen. Ich habe ja schon gesagt, durch dieses immer wieder vielleicht das Opfer versuchen, in Pranger zu stellen oder auch dieses theatralische. Ich habe Angst vor ihr. Ich plane einen legalen Mord. Selber auch gemobbt werden und das an andere weitergeben wollen. Viele TäterInnen, die mobben, haben auch Emotionsregulationsstörungen. Dann, was bei mir auch war, Neid auf Freundschaften, Frust darüber, dass es einfach mich gibt, anders sein von Menschen, nicht akzeptieren, ist ein häufiger Grund für Hasskommentare. Dann, wenn das schlecht ist, ist das Verhalten, ja, quasi Aufmerksamkeit bekommt oder irgendwie Lob, Beifall, ja klar, das stachelt dann auch an. Dann viele TäterInnen des Cybermobbings sind Psychopathen und Soziopathen. Entschuldigt bitte. Und wollen ja das Opfer kontrollieren, weil sie Angst vor dem Opfer haben. Das sind so typische Gründe. Es gibt bestimmt noch mehr, aber ich kann da auch nicht so genau drauf eingehen. Wichtig ist mir aber, du bist nicht schuld. Das Opfer ist niemals schuld. Nie. Du bist nicht schuld, wenn du gemobbt wirst. Mobbing ist keine Gaudi. Mobbing ist immer ein fürchterliches, gewalttätiges, grauenhaftes Spiel mit anderen. Es ist nicht deine Schuld, wenn du gemobbt wirst und niemand jemals hat sowas verdient. Mobbing auch im Real Life. Niemand hat das jemals verdient. Wenn ihr Probleme mit Menschen habt, klärt die Erwachsenen. Aber wir sind ja noch nicht fertig mit der Frage, warum Scheitern Strafverfahren wegen Mobbing, Cybermobbing am deutschen Strafrecht? Wäre ja zu schön, wenn wir da schon fertig mit wären. So, jetzt, es gibt sehr vieles, was an Cybermobbing strafbar sein könnte. Die Verletzungsdelikte sind strafbar, das Ausspähen von Daten. Cyberstalking ist strafbar, Nötigung und Bedrohung sind strafbar. Körperverletzung, die übrigens auch psychische Folgen kann, ist strafbar. Das ist alles theoretisch strafbar. Ich habe euch ja schon ein paar Gründe gesagt, warum es oft nicht reicht. Aber es gibt leider noch mehr Gründe. Schauen wir uns mal so ein Schema an. Das ist ein sehr verkürztes Schema, mit dem JuristInnen arbeiten. Vor allem im Jurastudium müssen wir es tatsächlich so runterarbeiten. Ich kenne niemanden, der das Spaß macht, das Schema so runterzuarbeiten. Vielleicht haben JuristInnen auch deshalb Probleme, out of the box zu denken, weil wir eben dieses Schema da runterarbeiten müssen. Aber das nur nebenbei. Ich wollte ja mit euch über die Kausalität sprechen. Am Beispiel Totschlag, weil Tötungsdelikte sind tatsächlich eigentlich am einfachsten zu machen. Ihr kennt alle das tolle Problem. Die Person an der Weiche. Kann er die Weiche so umstellen, dass eine Person stirbt, oder hier in dem Bild, dass fünf Personen sterben. Eine oder fünf Personen werden in jedem Fall sterben. Die Person an der Weiche kann entscheiden, wie viele Personen sterben. Das heißt, ist diese Person denn kausal verantwortlich für den Tod von einer oder fünf Menschen durch Überfahren durch den Trolley? Also, was ist denn eigentlich Kausalität? Die gängigste Definition ist die Conditio sine qua non Formel. Eine Handlung ist kausal, wenn sie nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der tatbestandliche Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfällt. Eine Handlung ist kausal, wenn sie nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der tatbestandliche Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfällt. Wenn also die fünf Personen sterben, weil die Person an der Weiche das umgelegt hat, dass es diese fünf Personen trifft, dann kann ich das nicht hinwegdenken, ohne dass diese fünf Personen sterben. Wenn die Weiche aber gar nicht umgestellt wird und deswegen die fünf Personen sterben, dann ist es das gleiche. wenn die Person umgestellt hätte. Wenn die eine Person. Ach, egal. Ihr wisst, was ich meine. Naja, zwei Juristinnen, drei Definitionen. Ich lasse euch das einfach mal lesen. Ich wollte einfach nur ein bisschen klugscheißen. Es ist übrigens so, dass müssen wir alles lernen, teilweise auswendig können. Wenn es nett kommt, dürfen wir uns für eines entscheiden und einfach durchziehen, aber manchmal müssen wir sich alles anfühlen, das nennt sich ein Meinungsstreit. So, hier haben wir es schon gerade besprochen. Ja, klar, je nachdem, wie sich die Person an der Weiche entscheidet, ist die Person an der Weiche kausal verantwortlich für den Tod einer oder fünf Personen. Jetzt kommen wir nochmal zur Strafbarkeit von Cybermobbing und haben da verschiedene Probleme. Ehrverletzungsdelikte scheitern unter anderem eben an Artikel 5 Grundgesetz, an falsch gestellten Strafanträgen, schwierigen Ermittlungen, fehlenden Beweisen und ZeugInnen, schlechten Screenshots und Anonymität im Internet. Cyberstalking scheitert an den schwierigen Ermittlungen, gerade wenn jetzt jemand Stalkerware installiert oder so, an fehlenden Beweisen und ZeugInnen. Und auch an Anonymität im Internet. Bei der Körperverletzung ist es noch ein bisschen komplizierter. Die scheitert an schwierigen Ermittlungen, an fehlenden Beweisen und Zeuginnen, an der Anonymität im Internet und möglicherweise an der Kausalität. Bei der Körperverletzung, die auch psychisch sein kann, gibt es wieder ganz tolle Definitionen. A und oder B müssen erfüllt sein. Eine körperliche Misshandlung ist jede üble, unangemessene Behandlung, durch die die körperliche Unversehrtheit oder das körperliche Wohlbefinden des Opfers nicht mehr unerheblich beeinträchtigt wird. Wenn ich jemandem eine Ohrfeige verpasse, ist das klar, das körperliche Wohlbefinden des Opfers wird nicht mehr unerheblich beeinträchtigt. Dann gibt es die Gesundheitsschädigung. Unter einer Gesundheitsschädigung versteht man das Hervorrufen oder Steigern eines nicht nur unerheblichen, krankhaften, pathologischen Zustands, also eines vom Normalzustand der körperlichen Funktion des Opfers nachteilig abweichenden Zustands. Das kann auch psychisch sein. Wenn ich durch das Cybermobbing psychische Faktoren, Symptome habe, die ich vorher nicht hatte, fällt das darunter. Lasst euch das nochmal lesen, das ist nämlich sehr kompliziert, ich weiß, auch wenn ich es auswendig kenne. Hier ist es zum einen, wollte ich darauf hinweisen, die Beweisbarkeit ist wichtig. Das heißt, wenn ihr Cybermobbing habt und ihr habt Symptome davon, solltet ihr die zügig mit einem Arzt bespreche ich eher als einen Psychiater, weil ansonsten könnt ihr es nicht beweisen, dass diese Symptome auftreten. Die Frage ist hier aber auch nach der Kausalität. Waren jetzt wirklich die kausal verantwortlich dafür oder nicht? Das ist immer so ein großes Problem. Und wie denn einen kausalen Hasskommentar finden? Du kannst sie nicht alle töten. Strafanträge gegen alle erstatten, das geht nicht. Und das Problem ist auch, wenn es nicht eindeutig erkennbar ist, schieben Staatsanwaltschaften gerne weiter. Jetzt wurde ich gefragt, was sind denn die von mir in Wege geleitete Strafverfahren? Viel kann ich dazu natürlich nicht sagen, insbesondere kann ich nicht sagen, wie viele noch laufend sind. Ich habe es aber auf jeden Fall gut durchdacht, wie viele Personen gegen wen ich Strafanzeigen und Strafanträge stelle. Wie gesagt, müsst ihr auch wegen der Kausalität dann. Das Ding ist, manche Staatsanwaltschaften brauchen bis zu ein Jahr, weil es gibt einen erheblichen Personalmangel bei Ermittlungsbehörden. Das heißt, manche Personen, die ich Anfang des Jahres 2023 angezeigt habe, einen Strafantrag gestellt habe, die wissen noch gar nicht, dass Strafverfahren gegen sie laufen. Es wurden aus Gründen drei Sachen eingestellt und es gab tatsächlich nach einer Strafanzeige, die ich gestellt habe, auch eine Hausdurchsuchung. Wie gesagt, es ist eben Beweismittel sichern, ist eben wichtig. So, was ist denn, was kann man denn tun bei einer Einstellung? Als erstes schriftliche Beschwerde bei der Staatsanwaltschaft mit einer sachlichen Bitte Begründung, weshalb ihr mit der Einstellung nicht einverstanden seid. Falls es weitere Beweise gibt, zum Beispiel zur Identität oder weitere Handlungen, wäre es jetzt der richtige Zeitpunkt, die vorzubringen. Dann geht es weiter zu, mit einer Beschwerde zur Generalstaatsanwaltschaft. Manchmal leitet die Staatsanwaltschaft die Beschwerde weiter, aber geht davon aus, dass ihr selber euch an die Generalstaatsanwaltschaft wenden müsst. An der Stelle habt ihr hoffentlich ihr schon eine Anwaltsperson, die euch das alles erklären kann. Idealerweise natürlich spezialisiert auf Strafrecht, die sich also wirklich mit Strafrecht auskennt. Opferanwalt ist eine gute Idee. Und dann gibt es, wenn es alles gescheitert ist, das Klageerzwingungsverfahren. Da könnt ihr quasi dann die Staatsanwaltschaft zwingen, doch was zu machen. Das ist sehr kompliziert und die Erfolgsaussichten sind kleiner gleich null, wenn wir mal ehrlich sind. Warum Strafverfahren wegen Cyberbullying noch scheitern, ist, es gibt die Möglichkeit für Staatsanwaltschaften auf dem Privatklageweg nach § 374 folgende StGB zu verweisen, indem die Staatsanwaltschaft sagt, es gibt kein öffentliches Interesse an der Verfolgung der Tat. Das passiert erschreckend häufig sogar zum Beispiel bei häuslicher Gewalt. Liegt natürlich auch am Personalmangel. Klar, Staatsanwaltschaften nutzen gerne die Möglichkeit. Wenn euch die Delikte alle ausführlich interessieren vom Privatklageweg, ich finde sie teilweise sehr erschreckend, dann recherchiert das bitte selber. Ich habe jetzt nicht so die Zeit. Wichtig bei Cybermobbing ist, Privatklagedelikte, die im Cybermobbing auftreten können, sind Ehrverletzungsdelikte, Nötigung und Bedrohung und die Körperverletzung. Interessant ist aber, für diese Privatklage habt ihr Zeit, bis die Straftat verjährt ist. Nicht nur diese 3 Monate, das muss ja erstmal durchlaufen werden, nein, bis die Straftat verjährt ist. Das ist in der Regel ein bisschen länger. So, ganz, ganz ehrlich. Die Erfolgsaussichten für Strafanzeigen und Strafanträge wegen Cybermobbing sind gering. Wenn ihr Glück habt, kommt es zu einem Ermittlungsverfahren. Gerne stellen die Staatsanwaltschaften noch vorher ein. Strafverfahren sind selten. Aber also geht von der Einstellung aus, geht davon aus, dass eure Strafanzeigen und Strafanträge eingestellt werden wegen Cybermobbing. Ich rate euch aber trotzdem dazu, Strafanzeigen und Strafanträge zu erstatten. Warum? Ihr sagt Stopp. Es gibt ziemlich wenige Mittel, die besser geeignet sind, um Stopp zu sagen an die TäterInnen, als eine Strafanzeige, weil plötzlich holt ihr das ins Real Life. Plötzlich bekommen die TäterInnen Konsequenzen. Und davor haben sie Angst. Gerade in meinem Fall hat das den TäterInnen Angst gemacht. Und das wurde eben ein bisschen ruhiger, bis auf diese, ja. Dann ihr selber beendet das Schweigen und nehmt zu TäterInnen die Macht. Es ist keine gute Idee, wenn du schon weißt, dass es Strafanzeigen und Strafanträge gegen dich gibt, noch weiter zu mobben. Das kommt dann eben auch nicht gut, wenn es doch mal dazu kommen sollte, dass die TäterInnen vor Gericht stehen. Ja, die hat einfach weitergemacht. Dann, wie gesagt, TäterInnen suchen Opfer, keine GegnerInnen. Opfer erstatten keine Strafanzeigen und Strafanträge. Opfer wehren sich nicht. Und plötzlich, indem ihr Strafanzeigen und Strafanträge erstattet, werdet ihr zu GegnerInnen. Und da stehen die TäterInnen nicht so drauf. Ganz, ganz wichtig ist aber, ihr beendet die Anonymität. In der Regel wird es schon dazu kommen, dass zumindest die Identität der Person ermittelt wird. Ihr beendet die Anonymität. Weil ohne die Anonymität, wenn die Täter plötzlich wissen, ups, unsere Namen sind da, haben sie Konsequenzen im Real Life zu befürchten. Das wissen sie auch und das wollen sie nicht. Deshalb erstattet Strafanzeigen und Strafanträge wegen Cybermobbing. Und vor allem, wenn ihr die Anonymität beendet habt, könnt ihr zivilrechtliche Schritte gehen. Und die sind sehr viel leichter umzusetzen. So, wie gehen wir zivilrechtlich gegen Cybermobbing vor? Als erstes, Unterlassungsaufforderung. Fordert die TäterInnen schriftlich, ich empfehle mit Zugangsnachweis, es muss aber gar nicht sein, auf erstens die Hasskommentarposts zu löschen, unbedingt mit Fristsetzung. Das soll sagen, bis zu welchem Zeitpunkt es gelöscht sein soll. Und ab sofort weitere schädigende Handlungen zu unterlassen. Ihr solltet die Handlungen konkret benennen. Ich empfehle auch hier mit Anwalt, Anwältin zu handeln. Am Anfang könnt ihr noch alleine machen, aber deswegen sage ich euch immer, mit Anwalt, Anwältin wäre besser. Dann, wenn diese Aufforderung erfolgt ist, dann könnt ihr eine Abmahnung schreiben lassen. Spätestens die wirklich mit Anwalt, Anwältin. Er macht die schriftlich. Das schädigende Verhalten wird genau bezeichnet. Da ist auch wieder wichtig, dass ihr eurer Anwaltsperson zuarbeitet. Es kann nicht erwartet werden, dass die Anwaltsperson zu viel recherchiert. Sammelt Beweise mit Screenshots und ZeugInnen, damit ihr das schädliche Verhalten genau bezeichnen könnt. Eure Anwaltsperson wird dem die TäterIn unter Fristsetzung ist wichtig, zur Unterlassung oder Löschung auffordern. Und die TäterIn bekommt eine Unterlassungserklärung, die sie schon unterschreiben müssen. Weil dann könnt ihr da auch mit anderen Schritten dagegen vorgehen. So, wenn das alles nichts fruchtet, gibt es die Unterlassungsklage. Dafür muss aber vorher eben eine Abmahnung erfolgt sein. Das Ziel ist die gerichtliche Durchsetzung der in der Abmahnung bezeichneten Forderung. Die Kosten der Unterlassungsklage trägt die unterliegende Partei. Aber wichtiger Hinweis, ihr müsst einen Gerichtskostenvorschuss zahlen als Klagepartei. Der wird gegebenenfalls erstattet. Erstmal müsst ihr ihn aber zahlen. Ein schwierigeres Schnellverfahren ist die einstweilige Verfügung. Und die lasse ich an der Stelle weg. Ihr habt dann ja hoffentlich schon eine Anwaltsperson. Wozu ich nichts sagen kann. Da hatte ich jetzt nämlich echt keine Lust mehr zu recherchieren und das ist mir auch zu kompliziert. Löschungsaufforderungen gegen Plattformbetreiber sind auch möglich, haben ihre eigenen Probleme. Ist ja alle. Die Moderation und so geht auf Mastodon schon eher. Es hat in meinem Fall natürlich nichts genutzt, weil er, ich glaube, über die Moderation bei Twitter auch schon Anfang 22 ist alles gesagt. Genau. Was ihr noch machen könnt, ist die Klage auf Schmerzensgeld und oder Schadensersatz nach § 8231 oder 253 BGB, das StGB gehört da nicht hin, egal. Schadensersatz ist für Anwaltskosten, Therapiekosten, für weitere Kosten, die entstanden sind durch das Cybermobbing. Schmerzensgeld bei Cybermobbing, wenn ihr tatsächliche Gesundheitsschäden nachweisen könnt. Deshalb sofort zum Arzt gehen, wenn das auftritt und ihr diese Symptome habt. Danach ist es schwierig. Diese Körperschäden, ihr müsst die nachweisen können. Jetzt kommt das ganz Wichtige. Die Frist für zivilrechtliche Ansprüche sind 3 Jahre und zwar ab Ende des Jahres, in dem es gegen euch passiert ist. Bei mir war es, wie gesagt, die erste richtig große Eskalation. Anfang 22, also habe ich bis Ende 25 Zeit für zivilrechtliche Konsequenzen auf Klagen auf Schmerzensgeld und oder Schadensersatz. Ich habe es ja schon angedeutet, Mobbing ist so ein richtiger Kreislauf. Und den Kreislauf möchte ich mir mit euch angucken. So in der Mitte irgendwie ist das Opfer gefangen. Dann gibt es TäterInnen und es gibt sehr viele Bystander. Erstmal gibt es die Follower, die fangen nicht das Mobbing an. Das macht in der Regel eine Einzelperson oder eine kleine Gruppe. Aber sie lassen sich als Trittbrettfahrer oder überhaupt von TäterInnen inspirieren und sagen, wie sie sich denn aktiv beteiligen können. Dann gibt es die Supporter, die unterstützen die TäterInnen aktiv, behalten sich vor, sich vielleicht dann auch noch auf zu beteiligen. So eine aktive Unterstützung ist übrigens auch Boosten von Hasskommentaren oder Liken. Es gibt passive Supporter, sie finden das Cybermobbing gut, beteiligen sich aber auf keinen Fall daran. Also auch nicht mit Liken oder mit Boosten, Retweeten, sie machen das nicht. Und es gibt die Wegschauer, die überlegen sich immer wieder Gründe, um wegzuschauen. Ein sehr beliebter Grund ist, ja, ich weiß ja gar nicht, ob das Cybermobbing ist. Und für euch Wegschauende habe ich jetzt mal, wann ist das Cybermobbing? Alle Kinder teilen das peinliche Bild. Außer Finn, der hält sich eine Pistole ans Kinn. Alle Kinder lästern auf Facebook. Außer Vanessa, die greift zum Messer. Alle Kinder lachen über das Handyvideo. Außer Grit. Die spielt darin mit. Hier an diesen Postern, das Bündnis gegen Cybermobbing, seht ihr, diese Handlungen sind alle moralisch fragwürdig, möglicherweise strafrechtlich relevant. Und hier steht immer, alle machen mit. Genau, TäterInnen, Bystander, Drittbrettfahrer, alle machen mit. Und so fühlt es sich ja, wie ich auch schon sagte, für Opfer an. Alle machen mit. Nicht mitmachen das Opfer und nahestehende Menschen. Das Opfer teilt sogar öffentlich Suizidgedanken mit. Dann ist es Cybermobbing. Da gibt es keine Diskussion mehr. Niemand verdient Cybermobbing. Und dem gegenüber stehen Abstander. Abstander sind Menschen mit Mut, weil sie sich, das habe ich ja vorhin auch gesagt, durch das Abstanding selbst zur Zielscheibe des Cybermobbings machen, um mutig für Opfer einzustehen. Abstander handeln entweder passiv, aber ein deutliches Zeichen durch Ignorieren der TäterInnen und ihre Handlungen, oder auch aktiv durch aktive sichtbare Unterstützung des des Opfers oder durch Aufzeigen Cybermobbings. Abstander nutzen ihre Stimme in der Bubble, können, manchmal machen sie es auch, zum Mitteilen gegen das Mobbing aufrufen. Passive Handlungsmöglichkeiten für Abstander sind nicht auf das Cybermobbing reagieren, nicht liken, nicht teilen, nicht darunter kommentieren, TäterInnen keine Aufmerksamkeit geben, dem Cybermobbing keine Aufmerksamkeit geben. Passiv ist es auch noch, vielleicht in PN oder so aufzufordern, das Gleiche zu tun. Auch wenn man PN bekommt, nicht darauf reagieren. Passiv ist es auch, die Aufmerksamkeit vom Opfer und auch vom Täter wegzulenken. Durch komplett andere Themen oder so. Und die Aufmerksamkeit der TäterInnen vom Opfer wegzulenken. Im Internet findet man sehr viele Tipps für aktive Handlungsmöglichkeiten. Täterin aktiv auffordern, das Cybermobbing einzustellen. Beistände auffordern, das Bystanding einzustellen. Offen Support für Opfer zeigen. Melden und blocken, davon halte ich persönlich tatsächlich wenig. Weil das ist auch wieder so eine Aufmerksamkeit für die TäterInnen. Ganz wichtig auch, don't be a bully bystander. Nicht die Beistände unterstützen, das Opfer unterstützen. Aber ganz wichtige Handlungsmöglichkeit, die meine Abstander und ich gemerkt haben, Safety first. Wir Opfer haben nichts davon, wenn sich unsere Freundinnen selbst wie so ein Wildschwein in Gefahr bringen, laut aufmerksam. Nein, wir haben nichts davon, wenn wir uns Sorgen um euch machen müssen. Passt auf euch selbst auf, wenn ihr euch für uns einsetzt. So schützt ihr auch uns und nur so. Eine ganz wichtige Handlungsmöglichkeit für Abstände, vielleicht sogar eigentlich die wichtigste, Dasein für das Opfer. Privat und persönlich für das Opfer Dasein. Echte, authentische Freundschaft ist nicht laut, ist nicht öffentlich, war unfassbar wichtig. Ihr müsst nicht das Opfer beim Fall von Cybermobbing liken, öffentlich unterstützen, boosten. Nein. Nachrichten schreiben mit dem Opfer, was niemand sieht. Es ist mehr als Social Media. Echte, authentische Freundschaft ist unabhängig von Kommunikationskanälen. Und echte, authentische Freundschaft ist das, was Cybermobber haben, aber eben auch nicht beobachten können. Das Internet ist wie das echte Leben, das merkt man eben auch auf Cybermobbing, Mobbing. Das Internet kann, das Social Media kann ein gefährlicher Ort sein. Aber die Menschen, die echten Freunde, Freundinnen, werden immer da sein, wenn wir sie brauchen. Deshalb echte Freundschaft. Ihr braucht ein emotionales Sicherheitsnetz. Und zwar nicht nur im Fall von Cybermobbing, sondern wirklich eigentlich immer. Und ich hatte das auch schon vor einem Jahr in meinem Borderline Talk auf Feierchance. Macht euch bewusst, wer gehört zu meinem emotionalen Sicherheitsnetz? Das sind die Menschen, an die wir uns immer mit jeder Emotion, mit jedem Chaos in der Psyche wenden können, bei denen wir sicher sein können, dass wir nicht enttäuscht, verraten und verlassen werden. Wie gesagt, ich habe es erlebt, dass mich solche Menschen auch enttäuscht, verraten und verlassen haben. Mittlerweile habe ich ein besseres Gespür dafür, wer diese Menschen sind. Auch da habt Geduld mit euch. Aber macht euch das bewusst. Dem kann ich wirklich 100% vertrauen. Ein weiteres Handlungsmöglichkeit gegenüber den Opfern ist, Wahrnehmung ist. Ganz, ganz wichtig als Abstinenz ist, hört uns Opfern zu. Opfer haben eine Wahrnehmung der Situation, dessen was noch passiert ist und was noch handelt. Opfer sagen, ich kann nicht atmen. Das ist, wenn ich das so sage als Opfer, ist es das, was und wie ich wahrnehme. Das ist meine Wahrnehmung. Die ist nicht wahr oder falsch. Ich brauche niemanden, der mir sagt, du atmest doch gerade, du kannst ja sprechen. Nein, es ist meine Wahrnehmung. Wahrnehmung ist. Nehmt die Wahrnehmung des Opfers ernst, hört zu. So nehmt ihr TäterInnen die Macht des Schweigens. Ablenkung für Opfer schaffen ist auch total wichtig. Entweder durch gemeinsam schöne Aktivitäten oder auch nur durch schöne Aktivitäten des Opfers, für die ihr euch interessiert, die ihr fördert. Ihr helft so, dem Opfer zur Ruhe zu kommen. Gemeinsam oder auch schöne Aktivitäten, Vorschläge machen. So, anpacken. Ihr müsst anpacken. Wenn ihr beabsichtigt seid, für das Opfer da seid, ihr müsst anpacken. Ich habe schon mehrfach gesagt, dass sich die Borderline-Persönlichkeitsstörung anfühlt wie Wildwasser-Rafting. Wir Borderliner sitzen in einem Boot, das von einer Stromschnelle, von einem Wasserfall zum nächsten getrieben wird. Wir können es nicht steuern. Wir sind in der ständigen Gefahr, dass das Boot kippt, dass wir fallen und ertrinken. Wir versuchen in Hochspannung unser Leben zu retten. Und so ist es auch in Cybermobbing. Gerade wenn es so akut ist, dieser Shitstorm. Wir versuchen in Hochspannung in diesem Boot, das wir nicht kontrollieren können, unser Leben zu retten. Und dann brauche ich niemanden, der über Technik plaudern will. Niemanden über Hintergrund. Dann brauche ich jemanden, der anpacken kann, der mir hilft, irgendwie zu schwimmen. Der weiß, wo die Rettungsweste ist. Anpacken. Seid keine Flying Monkeys. Not my Flying Monkeys, not my Circus. Ein etwas verändertes Zitat, was vielleicht viele von euch kennen. Sehr, sehr wichtig. Wenn ich keine Flying Monkeys habe, ist es nicht mein Problem. Seid bitte keine Flying Monkeys. Ein anderes Wort ist Mobbing by Proxy. TäterInnen nutzen Flying Monkeys, um über das Opfer Verleumdung zu verbreiten, um Nötigungen, Drohungen an das Opfer auszurichten, um das Opfer im Auge zu behalten und vor allem für Victim Blaming. Wichtig und immer klar zu sagen ist, jeder kann zum Flying Monkey werden, auch mit guten Absichten. Deshalb, seid keine Flying Monkeys. Erzählt nichts davon. Auch nicht, und das mussten wir tatsächlich in den letzten Monaten lernen, wenn das Opfer nach Updates fragt. Nein, nein. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe seitdem ich geflogen bin, im September der Gleitschirm-Tandemflug, wirklich komplett, nein, ich möchte nichts davon hören. Das funktioniert sehr viel besser. Not my flying monkeys, not my circus. Noch eine Handlungsmöglichkeit. Help me to razzle-dazzle them. Dieses razzle-dazzle them funktioniert natürlich am allerbesten, wenn Abstander die Menschen in meinem emotionalen Sicherheitsnetz helfen. Einfach drauf eingehen, mitmachen, vielleicht auch selber was schaffen, das hilft dir am besten. Und jetzt habe ich euch ja noch versprochen, dass ich Skills für Opfer von Cybermobbing bringe, die alle Wawuschel approved sind, alle von mir ausprobiert und sich alle bei mir bewährt haben. Kennt ihr das? What if? Was wäre passiert, wenn, wie wäre es ausgegangen, wenn dieses What and If, zwei völlig harmlose Worte, What if, aber wenn sie gemeinsam ausgesprochen werden, What if, wenn ich irgendwas anders gemacht hätte, die werden mich ein Leben lang quälen, das What if, was wäre gewesen, wenn, wenn ich das anders gemacht hätte. Lass dieses What if, es tut nicht gut. Das ist ein sehr wichtiger Skill gegen Cybermobbing. Ich erkläre euch jetzt, warum. What if, diese Folien sind sehr bunt und genau das angesprochene Screenshotten etwas schwieriger zu machen, Screenshotten weiterverwenden. Fragen, die ich mir gestellt habe, sehr lange ist, was, wenn ich anders auf den Fake-Account reagiert hätte, der sich im März 2022 wirklich perfekt mit Zeiten in Wortwahl in Wahl der Geräte als Freundin von mir ausgegeben hat um an Infos über mit mir befreundete JuristInnen zu kommen und diese Freundschaften zu zerstören? Was, wenn ich mich da anders verhalten hätte? Was, wenn ich nicht sofort panisch gewesen wäre, dass jemand auf Feindeslisten aus ist, sondern ich erkannt hätte, dass das eine Aktion ist, die sich gegen mich richtet. Eine Racheaktion gegen mich. Da passt tatsächlich auch das Zitat aus Cruella sehr gut. Es gibt 5 Stufen der Trauer. Grief, Denial, Anger, Bargaining, Depression and Acceptance. Cruella sagt, es gibt auch Rache. Es war eine Racheaktion gegen mich. Aus Gründen, was wäre denn gewesen, wenn ich das erkannt hätte? Was wäre gewesen, wenn mir der soziale Account, der all das gemacht hat, was mir später vorgeworfen wurde, weil ich versucht habe, mich zu verteidigen, nicht eiskalt in den Rücken gefallen wäre? Was wäre gewesen, wenn ich diese Person nicht schon viel früher tatkräftig unterstützt hätte? Hätte das irgendwas geändert? Was, wenn es den Shitstorm um Pikachu-Donnerschlag Anfang März 2022 gegen eine befreundete Person nie gegeben hätte? Das war laut, da habe ich mich eingesetzt für die Person. Was wäre gewesen, wenn ich das nicht gemacht hätte? Was, wenn ich mich nie auf diese angeblich Freundin eingelassen hätte, die mir nach dem Ende unserer Freundschaft Psychoterror gegen sie, Doxing und Leaks vorwarf, was der Psychoterror gewesen sein soll? Nur weil ich auf Twitter geblieben bin, wissen wir bis heute nicht. Ich meine, man kann sich ja gegenseitig blocken und so. Was, wenn ich mich auf die nicht eingelassen hätte? Was, wenn ich diese Freundschaft früher beendet hätte, als mir diese Person nach einem Bug auf Facebook öffentlich, wider besseren Wissens vorwarf, ihre Anonymität gebrochen zu haben? Das war so, dass ich einfach eine Menschen gemacht hatte und ich dachte, das sieht nur sie, deshalb hatte ich ihren Twitter-Namen rein. Eine Menschen. Und diese Person. Das haben aber alle Follower dieser Person, laut dieser Person, auch gesehen. Ich wusste das nicht. Sie hat mich darauf angesprochen, ich habe es sofort gelöscht. Dann öffentlich schon da zu schreiben, sie hat mich gedoxt, mir gleichzeitig zu sagen, ja, ich weiß, dass ich gemacht habe, dass es keine Absicht war. Was wäre gewesen, wenn ich mich da anders verhalten hätte? Wäre es dann gar nicht dazu gekommen? Was wäre gewesen, wenn ich die Einladung zum Mittagessen im Oktober 21 durch den Großaccount, der später öffentlich legalen Mord an mir plante, weil ich wüsste, wie er aussieht, ausgeschlagen hätte? Ich hatte kein gutes Gefühl dafür. Was wäre gewesen, wenn ich es ausgeschlagen hätte? Was wäre gewesen, wenn ich nicht ausgerechnet gegenüber besagter Freundin über dieses Mittagessen und darüber gerantet hätte, wie unsympathisch mir dieser Typ war, weil er mich über andere Personen aushorchen wollte, weil er mit Sexting und Nacktbildern geprahlt hat, mir in seinem Smartphone noch zeigen wollte und mir gleichzeitig von seiner Familie erzählt hat, wie toll es der ginge. Was, wenn ich nicht ausgerechnet meine Wut darüber bei dieser angeblichen Freundin ausgelassen hätte? Was wäre denn gewesen, wenn ich diesen lauten Anwalt nicht mandatiert hätte, den ich vorher auf Social Media kennengelernt habe? Was wäre denn gewesen, wenn ich mich doch gegen seine Verletzung seiner Berufspflichten gewehrt hätte? Hätte ich dann alles vermeiden können? Was wäre gewesen, wenn ich nicht für eine andere Freundin auf ihre Bitte hin nach einem Bekannten von Twitter gesucht hätte, als sie Twitter verlassen hat? Sie hätte mir ein paar Informationen gegeben, hätte gesagt, kannst du bitte nach dem suchen? Habe ich gemacht. Hätte der dann seinen Hass gegen mich nie entwickelt? Was wäre gewesen, wenn ich das nicht gemacht hätte? Und was wäre gewesen, wenn ich im Juli 21 nicht in diese hitzige Diskussion um die Einzelkatzenhaltung reingezwitschert wäre? Hätte dann diese Person, was wäre gewesen, wenn? Was wäre gewesen, wenn? Was wäre gewesen, wenn? Dieses Grübeln, ihr müsst dieses Grübeln stoppen. Es hilft nicht zu grübeln. What if? Es hilft nicht. Ihr macht euch nur selbst kaputt. Die Situation ist, wie sie ist. Sonst wäre sie anders. Und dieses What if? Ja klar, es kann negativ sein. Aber was wäre denn? What if all this time, all this struggle has been leading you to a beautiful chapter in your life? What if everything does work out? Even if it doesn't seem like it right now. What if who I became is who I've needed all along? What if all of this hard work leads to amazing things? What if you replace negativity with optimism? Would your thoughts and behavior change too? I believe so. Was wäre gewesen, wenn alles anders verlaufen wäre? Und das Wichtigste ist, mit all diesem What if, I would never have met you. Ganz ehrlich, ich hätte nichts davon anders gemacht. Das könnte ich gar nicht. Ich bin, wie ich bin. Ohne all das wäre ich nicht ich. Und wenn ich was anders gemacht hätte, ich hätte dich nicht getroffen. Ich hätte dich nicht getroffen. Und ich wäre nicht heute die, die ich bin. Es nutzt nichts, über die Vergangenheit zu grübeln. Ohne all das wären wir heute nicht wir. Und nur darauf kommt es an. You don't have to be crazy to be my friend. I'll train you. Deswegen seht immer die guten und die schlechten Seiten. Alles, wirklich alles hat seine guten und schlechten Seiten. Okay, ja, so ein Panzer macht vielleicht langsam. Er schützt aber auch. Verstehen ist übrigens was anderes als grübeln. Verstehen ist wichtig und ist auch ein wichtiger Skill. Ihr müsst die Motive der Täterin bis zu einem gewissen Punkt verstehen. Ihr müsst Abläufe verstehen, die Rollen im Cybermobbing zuordnen. Mir hilft es auch beim Verarbeiten, aber eben nur bis zu einem gewissen Punkt. Sobald es zu dem, was wäre gewesen, wenn ich was anders gemacht hätte, ist es falsch. Verstehen ja, grübeln nein. Und Hasskommentare sind übrigens wie eine Kettenreaktion. Einer fängt an, die anderen folgen. Deshalb ist es völlig egal, wer den ersten Stein geworfen hat. Es ist eine Kettenreaktion. Und dass das alles zusammenhängt, it's all connected. Das ist was, das hat mir die Serie Manifest hat mir wahnsinnig beim Verarbeiten geholfen. Keine Angst, ich mache das ja ohne Spoiler. Was ich unbedingt sagen wollte. Mir hat die Serie, dieses Verstehen, it's all connected, beim Verarbeiten und Verstehen geholfen. The past doesn't define us. It gives us context. But what we do in the present can change the future. Es ist völlig egal, was der Anfang war, was ich vielleicht falsch gemacht habe. Niemand verdient Cybermobbing und die Situation ist, wie sie ist, sonst wäre sie anders. Das Einzige, was ich beeinflussen kann, um die Zukunft zu ändern, ist mein Umgang damit. Und das sollte ich tun. Außerdem, ein Thema in Manifest ist das Loslassen. Loslassen ohne Rache, ohne Groll. Ich habe bei Gewandern gegen Cybermobbing Version 1 gesagt, bitte rächt euch nicht. The best revenge is no revenge. The best revenge is to move on with your life, your friends, your cats. Habt Spaß am Leben, am Lachen, am Sein, am Aufstehen nach dem Allen. Gebt Täterin keine Macht. Verzichtet auf Rache, verzichtet auf Vergeltung, verzichtet auf Selbstjustiz. Damals war das noch eine Bitte. Mittlerweile weiß ich, das ist einer der wichtigsten Skills. Keine Rache, keine Vergeltung ist einer der wichtigsten Skills. Denn der bewusste Verzicht auf Rache bedeutet aussteigen aus dem Kreislauf des Mobbings. Euch selber sagen, die TäterInnen sind unwichtig für mein Leben. Sie sind klein, unbedeutend, unwichtig. Machtlos gegen mich. Lasst einfach los. Ihr lasst nicht für TäterInnen los. Und ich lasse für mich selbst los. Damit ich wieder frei und unbeschwert sein kann. Damit ich fliegen kann. Es ist, wie gesagt, es ist ein Skill, aus diesem Kreislauf der Gewalt auszubrechen. Das heißt, nur gehen, nicht mehr reagieren, ignorieren. Beendet den Kreislauf aus Aktion und Reaktion. Ich habe euch hier die Dynamik häuslicher Gewalt, weil beim Mobbing ist es so ähnlich. Es führt immer weiter. Reaktion, Aktion. Es geht immer weiter. Ihr müsst ausbrechen aus dem Kreislauf. Ihr müsst aussteigen. Zum Thema Rache möchte ich euch nochmal nahelegen. Schaut euch Clavers letzte Szene in Doctor Who an, in Face the Raven. Was sie da sagt, ist perfekt. Aussteigen. Wie gesagt, geht in eure Tat, es geht woanders hin. Steigt in die Fairy Dust. Fliegt mit der Fairy Dust woanders hin. Geht aus diesem Kreislauf des Cybermobbings raus. Und ganz ehrlich, sich nicht zu rächen erfordert alles, was TäterInnen nicht haben. Empathie, Mut, Rücksicht auf Dritte. Solche Rache kann nämlich in alle Richtungen explodieren. Ein ganz wichtiger Skill ist aber, wie gesagt, aussteigen heißt nicht, nichts zu tun. Der Rechtsweg. Ihr sollt euch nicht rächen, ihr sollt keine Vergeltung, keine Selbstjustiz üben. Aber strafrechtlich und zivilrechtlich gegen TäterInnen vorgehen. Gegebenenfalls auch über die Rechtsanwaltskammer. Es ist ein Unterschied, Gerechtigkeit und Rache. Gerechtigkeit heißt, das Gesetz zu nutzen, um Taten, die strafrechtlich oder zivilrechtlich relevant waren, ahnden zu lassen. Rache ist einfach nur jemand anderem wehtun für etwas, was passiert ist. Gerechtigkeit kommt von Dritten, von Außenstehenden, von dem Gericht. Rache, Vergeltung kommt immer von einem Einzelnen oder einer Gruppe. Ist somit auch eben eigentlich nur bösartig und mit Gerechtigkeit sind Moral und Fairness verbunden. Gerechtigkeit geht darum, irgendwie wieder gut zu machen. Rache ist wirklich nur Vergeltung, Vergeltungsschlag. Das wird zu diesem niemals endenden Kreislauf führen. Gerechtigkeit ist das, was einen Abschluss bringt. Denn Gerechtigkeit ist rational, deswegen ja auch objektiv. Und Rache ist immer emotional. Abschalten. Abschalten ist ein super wichtiger Skill für Opfer von Cybermobbing. Nicht provozieren lassen. Abschalten. Nicht reagieren. Wichtig. Auch Block und Softblock sind Reaktionen. Nicht reagieren. Nein, ihr könnt muten. Aber nicht blocken und nicht softblocken. Dann, das Fidiverse hat sich für mich jetzt seit über einem Jahr als Skill rausgestellt. Das Fidiverse, ich habe eine eigene Instanz. Weil so kann ich selbst moderieren, kann gucken, was passt und was nicht. Ich kann die Accounts von bedrohten Freundinnen unsichtbar machen. Und ich kann entscheiden, welcher Content ist wie sichtbar. Aber TäterInnen können sich da auch irgendwie Zugang verschaffen. Das ist sehr ärgerlich. Aber ja, das geht. Das bewusst machen. Persönliche Kommunikation sollte auch persönlich bleiben. So, zum Thema Fidiverse. Mein persönlicher Umgang mit Triggerwarnung im Fidiverse ist, ich kann das nicht. Ich habe 1,5 Jahre Cybermobbing erlebt und überlebt, mittlerweile sind es sogar 2, in dem mir vorgeworfen wurde, dass meine bloße Existenz, mein reines Atmen triggert und das Internet vergiftet. Ich kann es weiterhin nicht, mir Gedanken um Triggerwarnungen zu machen, ohne dass es mir selber in den Kopf geht. Ich kann es nicht, es triggert mich selbst. Und ich weiß, dass es auf Mastodon sehr häufig gewünscht wird, Triggerwarnungen zu machen. Ich kann das nicht. Deswegen habe ich hier bei meinen Hashtags, ich habe eine kleine Instanz und ausgesuchte FollowerInnen, die wissen Bescheid. Und ich bin der Meinung, nach allem, was mir passiert ist, kann man auch mal sagen, ich kann es nicht, Triggerwarnungen zu machen und dafür um Verständnis zu bitten. Danke. So, Ablenkung. Ich habe es schon gesagt, aber auch nicht nur Razzle Dazzle, selber ablenken. Ausflüge machen, mit Herzensmenschen machen, schöne Dinge machen, Tetris mit Menschen spielen, Gleitschirm fliegen. Therapie, ihr braucht unbedingt Therapie. Und nicht per Therapie durch schlechte Scherze, auch wenn dieser Dino-Comic sehr lustig ist. Nein, ihr braucht Therapie. Mobbing-Traumata lassen sich nicht ohne Therapie verarbeiten. Und er braucht eine gewisse Stabilität, wenn es nämlich zu Ermittlungsverfahren und Strafverfahren kommt. Denn das wird hart. Und Therapie hilft, das Grübeln zu stoppen. Wichtig ist auch, Therapie hilft euch auch, eure Psyche zu erklären. Mobbing-Opfer zu sein, Cybermobbing führt zu Veränderungen in Charakter und Verhalten. Führt eben auch zu Paranoia gegenüber Fremden, auch im Real Life und weiteren psychischen Folgen. Wenn ihr in der Lage seid, euch selbst eure Psyche zu erklären, könnt ihr sie auch anderen erklären und verstehen. Und was ich euch nochmal mitgeben möchte, Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't do. Daher kommt Stärke. Am Anfang des Cybermobbings zu stehen und zu sagen, Lawine, ich kann nicht atmen. Und dann noch da zu sein, das ist Stärke. Reden. Reden. Ihr müsst jetzt nicht gleich einen Talk halten, aber redet. Brecht das Schweigen. Als Opfer redet über eure Erlebnisse. Als Abstander redet mit Opfern. Und als Beistander fragt Opfer, was wirklich passiert ist. Manchmal fühlt es sich für Opfer an, als wenn wir reden, als würde uns niemand zuhören. If the person you are talking to doesn't appear to be listening, be patient. It may simply be that he has a small piece of fluff in his ear. Einfach weiter versuchen. Irgendwann fällt der Ohrstöpsel schon wieder raus. Und nochmal Geduld. Habt Geduld mit euch. Das alles, Skills lernen, wieder irgendwie positiv sehen, atmen können, das geht nicht von heute auf morgen. Wenn ihr Opfer von Cybermobbing seid, habt Geduld mit euch. Überhaupt Geduld. So, ich danke für eure Aufmerksamkeit für meinen sehr langen Talk. Ich danke für alles. Wenn ihr noch Fragen habt oder was wissen möchtet, wenn ihr Hilfe braucht, einfach die Frau mit den giftgrünen Haaren ansprechen. Ich beiße nicht, ich doxe nur. Vielen Dank.
So, willkommen zurück. Jetzt habe ich Herr Wuschel auch live hier bei mir, um euch ein paar Fragen zu beantworten. Als allererstes, du hast in deinem Talk ja einen Crashkurs Jura gegeben. Kannst du uns diesen Crashkurs einmal kurz zusammenfassen?
Erstmal vielen Dank, dass ihr meinen Talk überhaupt gesehen habt. Und ich glaube nicht, dass ich das kurz zusammenfassen kann, aber ich werde einige dieser Slides in den nächsten Tagen noch auf meinem Mastodon-Account und so posten. Oder wenn ihr tatsächlich das Problem auch habt, könnt ihr mich gerne ansprechen.
Sehr schön, danke. Gibt es denn noch andere Arten von Cybermobbing, über die du uns etwas erzählen kannst oder möchtest?
Ja, also zum einen habe ich das schon in dem Talk auf der GPN gemacht, da ging es ja um mehr als Hate Speech, aber wenn ich da jetzt mit anfangen würde, dann hätten wir wahrscheinlich Version 3 und ich würde euch jetzt noch eine Stunde lang alles Mögliche erklären, wir wären immer noch nicht fertig, deswegen
das
gibt es aber so lang.
Ja, wir haben ja auch noch eine Folge Talks, aber vielleicht sieht man dich ja dann demnächst nochmal in diesem Internet und du redest dann nochmal drüber.
Bestimmt.
Wie ist das denn mit konkreten Namen? Das war ja in deinen Talks immer sehr, sehr vage gehalten. Magst du uns vielleicht sagen, wer diese Personen sind, dass wir denen fernbleiben können?
Nein. Ich finde es grundsätzlich falsch, Namen zu nennen. Das wurde mir angetan. Ich glaube nicht, dass da und meinen Herzensmenschen, ich weiß, wohin das führt. Und selbst wenn es einige Personen gibt, denen man es wünschen würde, dass das bekannt wird, wer das ist, halte ich es für falsch und möchte auch dringend davon abraten, so irgendwas zu tun, egal aus welchem Grund.
Ich denke, dass da auch ein Problem, was da mitspielen kann, ist, dass dann im Zeitfall auch nicht nur die Menschen, die quasi das Cyberstalking betrieben haben, sondern auch die Menschen, die Mobbing betrieben haben, sondern auch die Menschen, die Cybermobbing erfahren haben, dann nochmal in das Licht der Öffentlichkeit gezerrt werden können und auf die Art und Weise nochmal Trauma wiedererleben müssen.
Außerdem wäre das Namen nennen, wäre Rache und wie gesagt, Rache halte ich für grundsätzlich falsch, es bringt nichts.
Du hast uns ja ein bisschen was über Spy und Stalkerware erzählt. Hast du noch konkrete Tipps, wie man damit umgehen kann, wie man das merken kann, was zu tun ist, wenn man sie bemerkt? Oder kann man vielleicht das Problem komplett umgehen?
Wie kommt ihr auf Spy und Stalkerware? Dazu habe ich jetzt nichts gesagt. Da gibt es bessere Talks dafür. Oder schaut mal bei Hexen gegen Cyberstalking vorbei. Ich selbst darf da auch gar nichts dazu sagen, weil es gerade aus anderen Gründen eine Strafanzeige eben noch läuft. Aber auf jeden Fall achtet drauf, wie Personen über euch sprechen. Da habt ihr eine gute Chance rauszufinden, wenn die Person irgendwas schreibt, was diese Person gar nicht wissen kann, was ihr nur mit FreundInnen besprochen habt, dann wird da irgendwas drauf sein. Und dann tatsächlich Nummer wechseln, Gerät wechseln, auch wenn es echt anstrengend ist, kompletter Schnitt.
Da gibt es ja auch einen schönen Talk von den Hexen. Ich glaube sogar bei Firechance 2022 gehalten.
Wenn du das sagst.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, mich vage zu erinnern.
Aber wir können ja alle auf media.ccc.de gucken und dann wird man den richtigen Talk schon finden.
Genau. Willst du uns noch etwas über dein Gleitschirm-Tandemflug erzählen? Da ist ja auch sehr prominent zu sehen als Bannerbild in deiner Talkbeschreibung in dem im Pretags.
Ja, der war ja auch in meinem, kam ja auch in meinem Talk vor. Ich glaube, wenn ich da jetzt anfangen würde, würde ich gar nicht fertig, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich verstehe nicht, warum alle denken, dass ich da Todesangst hatte. Ich habe das so genossen. Das mit dem Roller war die tatsächliche Todesangst und dieses Gleitschirm, das war so ein tolles Gefühl, wirklich dieses Loslassen, Fliegen, einfach weg von allem. Das war so toll, aber eben auch dieses, da merkt ihr wirklich, habe ich wirklich gemerkt, wem ich wirklich wichtig bin. Und das war, ja, ich könnte wahrscheinlich einen ganzen Talk darüber halten. Aber ich habe ja auch nur diesen Tandemflug gemacht. Es gibt ja andere, die den tatsächlich alleine gemacht haben. Aber es
Ja,
war so schön.
erfordert bestimmt auch etwas Mut, alleine Fallschirm zu springen.
Ja, wahrscheinlich, also ich könnte es nicht.
Ich schaue gerade noch mal, aber ich glaube, wir haben ansonsten keine weiteren Fragen. Ich würde mich bei dir bedanken über deinen Talk. Es ist ein sehr schwieriges Thema auch und dass du da so bereitwillig über deine Erfahrungen redest, die mit uns zu teilen. Und uns da so ein bisschen zu helfen, wie man mit dem Thema umgehen kann, das finde ich echt toll. Danke dir.
Danke euch fürs Zuhören.
Hier geht es jetzt dann gleich weiter um 21 Uhr mit The Unsung Heroes of Imaging von Amy Spark. Ihr könnt wie immer Fragen, Wünsche, Memes, Anmerkungen mit uns teilen, indem ihr mit dem Hashtag Chance23 auf Mastodon trötet, indem ihr im Kanal Chance23 auf irc.hackint.org mit uns schreibt, indem ihr im Public Viewing Jitsi das Aquarium, den Link dazu findet ihr im Infobeamer gleich in der Pause, mit anderen Zuschauenden oder mit den Speakern redet. Ihr könnt den Stream schauen auf YouTube oder Twitch, jeweils unter dem Namen Firechance und auf streaming.media.ccc.de, ebenfalls unter dem Namen Firechance. Auf YouTube und Twitch haben wir natürlich auch einen Live-Chat. Wir lesen den mit, wenn ihr Fragen habt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis 21 Uhr.